ZuhörerInnen. Bevor wir jetzt gleich loslegen mit dem Podcast, wie ihr es vielleicht seht, wir reden jetzt über die Filme von Jörg Buttgereit. Das sind wahrlich keine einfachen Themen. Deswegen jetzt hier wirklich von uns auch mal eine Triggerwarnung ausgesprochen. Sollte euch diese Themen Selbstmord, Tod, Sex, also Vergewaltigung, Nekrophilie,
Nekrophilie.
Tiermorde nahe gehen, solltet ihr vielleicht diese Folge nicht hören. Und habt ihr Selbstmordgedanken, braucht ihr mit uns zu sprechen? Michael hat euch Rufnummern, die euch helfen und euch einfach zuhören, verlinkt. Genau. Aber jetzt zum eigentlichen Intro. Ja, ich möchte mit einem
Spaß.
Zitat starten. Wieder nicht von Nietzsche, verdammt.
Ja,
Ich
ja.
zitiere jetzt mal ganz kurz Mia Morgan mit Waveboy. Denn alle meine Freunde hören nur noch Trap. Ich habe keinen Bock auf schlechten Deutschrap. Ich stehe auf Nekromantik wie damals Bela B. Mein Baby kapiert es, mein Baby versteht es. Da sind wir doch jetzt, ja.
Okay.
Also,
Ja.
Nekromantik und Bela B kommen heute definitiv auch vor.
Das
Ja.
stimmt.
Genau.
Ja, ich nehme an, Bela B. Fand Nekromantik ziemlich gut, denn der kam ja dann in dem Schr nee, er im Todesring
Nicht nur
war's,
das, der ist auch sehr gut befreundet mit Jörg Buttgereit. Die
Ja.
waren in derselben Berufsschule und haben Schaufensterausstatter
Ach.
oder Dekorateur gelernt damals in West-Berlin.
Ach ja, das ist ja
Ja.
niedlich.
Warum reden wir
Ja.
jetzt eigentlich mal über vier deutsche Filme von Jörg Buttgereit, Michael?
Weil du das gerne wolltest, ich wäre da, glaube ich, von
Genau.
selber nicht drauf gekommen. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie dankbar ich dir
Ja,
dafür
ich wollte
bin.
mich mal bei dir entschuldigen, aber danke, dass du mitmachst. Und es tut mir auch leid, dass du jetzt ziemlich vier Filme sehen
Ne.
musstest, die schon was haben, aber auch zwei Filme mit ein paar wirklich problematischen Szenen.
Ja, ich meine,
Ja.
du hast ja wahrscheinlich auf Letterboxd meine
Ja.
Wertung gesehen. Also du kannst dir zumindest sicher sein, ich fand keinen davon schlecht. Aber ich habe die jetzt, glaube ich, ein bisschen in einer bisschen kurzen
Ja,
Zeit gesehen.
ich auch nochmal. Also ich war ja Sonntag in Leipzig.
Ja.
Jörg Buttgereit hat aus seinem eine Tiershow gemacht zu seinem Buch, was jetzt draußen ist, nicht jugendfrei, über seine Jugend, Kindheit und Jugend, quasi sein Film schafft, sein Schaffen in West-Berlin. Ein sehr, sehr interessantes und wirklich gutes Buch. Ich habe es auch gelesen. Das war der zweite Vortrag dieses Jahr, den ich von ihm gesehen habe. Der erste war im Mai auf dem Wissenschaft trifft Freundschaft Festival von Dieter Benecke. Da war im Blog Florafunk, hat er auch schon mal so das kurz angerissen und so ähnliche Geschichten erzählt. Jetzt hier ausgereifte, knapp über 100 Minuten, fast 2 Stunden, den Vortrag und danach lief dann Nekromantik auf 35 mm Kopie. Auf der einzigen weltweit existierenden
Juhu.
35 mm Kopie. Und dazu hat er auch noch mal ein paar Kurzfilme von sich gezeigt
Ja.
vorher in seiner Dia-Show.
Oh.
Ja, ich habe jetzt blutige Exzesse im Führerbunker auf großer Leinwand sehen können. Er findet den Titel auch geil, der Film
Ja.
ist nicht so besonders. Das ist auch der einzige Titel, den man.
Ja, aber der
Ja,
Titel ist gut.
der Titel ist hervorragend. Findet er auch, deswegen ist es der
Ja.
einzige, den er von YouTube entfernen lassen hat. Seine meisten anderen Kurzfilme könnt ihr illegal auf
Oh.
YouTube finden. Hat auch seinen Vortrag
Oh.
gesagt, also nur Putty Excess im
Ja.
Führerbunker findet er den Titel zu geil, dass die Leute den Film nicht sehen sollten, weil der ist zu schlecht für den Titel. Aber ja, genau.
Ja, wenn man googelt, findet man den trotzdem.
Natürlich. Ich glaube,
Die
ja.
Russen wieder.
Also solltet ihr googeln oder solltet ihr, wie ich, haben es auf der US Blu-ray, nicht US, am britischen Blu-ray von Necromantic mit drauf. Er ist auf der DVD von
Ach
Hot
ja.
Love drauf, auf der deutschen. Also da sind doch alle eins.
Also man kann ihn sehen, wenn man
Ja,
das möchte.
ich kann ihn mehrmals sehen in mehreren
Ja.
Qualitätsstufen.
Ja.
Vielleicht hat man es ja gemerkt, wir haben ja nicht das erste Mal über Jörg Buttgereit gesprochen, vor 3 Jahren jetzt schon, fast
Das
vier,
stimmt. Ja.
Geburtstagsfolge zu
Ja.
seinen zwei Theaterstücken, Queen
Ja.
Frankenstein und Sexmonster haben wir mit ihm angefangen. Und dann dieses Jahr am Geburtstag ganz kurz
Genau.
mal ihn seine Werke angerissen in der Geburtstagsfolge. Und jetzt ein bisschen ausführlicher.
Ja.
West-Berliner Legende, dass mich Leute immer noch anschreiben seit Tagen, wie es denn war. Am Sonntag in Leipzig.
Ja, wie war es denn am Sonntag in
Es war
Leipzig?
sehr, sehr warm. Verdammt, Gott. Ey,
Ja.
wirklich, das kannst so Leute, die Klimawandel immer nicht glauben. wer am 10. September noch 30 Grad oder mehr in der Säule hat, das ist nicht mehr normal. Tut mir leid. Aber sonst, ich war halt in Connewitz. Ich bin auch an so einem Laden vorbeigegangen, da hing Frelina-Plakat. Was auch immer das bedeuten mag. Hallo Verfassungsschutz. Jetzt definitiv. Ich meine, nach unserer Filmfest, vor japanische Filmfest, dank Lukas vielleicht, hören Sie eh schon zu. Nee, aber also Connewitz ist ja nun, glaube ich, europaweit oder deutschlandweit bekannt als das linksalternative Stadtviertel Deutschlands. Also es gibt nichts Vergleichbares. Also man steigt aus der Straßenbahn aus vom Hauptbahnhof, fährt so seine 11 Stationen oder was es sind, 15 Minuten knapp und ist dann da. Läuft nur ein paar Meter und ist dann Ute Connewitz und dann ist man ist halt mitten in Connewitz und da ist es Werk 2, da habe ich auf dem WGT Konzerte gesehen, das sind andere Veranstaltungsorte, ich bin an veganen Laden vorbeigegangen, die waren auch fix und fertig wegen der Hitze und dann geht man halt in das Ute Connewitz rein und dann ist man erstmal im geschichtlichen Zeitdokument, weil es ist das älteste Lichtspieltheater Leipzigs, über 100 Jahre alt, in Betrieb seit 1912 oder 13. Merkt man auch, weil drinnen wird es nicht kühler. Es waren 150 Mann da. Es ist eine also wirklich richtig, richtig schöne Location. Und dann ging es auch schon los mit dem Vortrag, ja. Also wenn er die Chance habt, und er macht es noch ein paar Mal, glaube ich, jetzt demnächst auch im Splash Festival in Wien. Ich weiß nicht, ob die Folge dann schon draußen ist oder schon war. Vielleicht war der da. Sucht einfach mal online Jörg Buttgereit, der ist sehr aktiv auf Facebook und ein bisschen auf Instagram, hat auch eine Facebook-Fangruppe, wo er dann nochmal postet und Sachen schreibt und dann gönnt euch das, weil er erlebt am Ende der Vorführung auch eine Überraschung, so wie ich. Er zeigt dann noch einen Film, seinen aktuellsten Kurzfilm, den er mit Marc Benecke quasi gemacht hat, also beziehungsweise Marc Benecke hat ihn gemacht und er hat
Ach
da
ja.
dann mit Michael Kurser, Michael, der ja auch bei German Angst eine Folge gemacht hat, den Schnitt gemacht hat, haben die zusammen diesen Kurzfilm Schweinchen produziert. Das komme ich dann so drauf sprechen, wenn wir beim Todesking sind, weil die gehören so ein bisschen zusammen.
Ja, ich habe gerade festgestellt, Ute Connewitz, da war ich auch mal, da habe ich mal ein Konzert gesehen.
Es ist
Und zwar Boris. Das
ja,
war
die
ganz
Location
toll.
ist richtig geil. Also das ist ein richtig noch Bühne,
Ja,
so
ja.
richtig Stuck noch an der Decke, so richtig schön hoch. Also ja, es ist eine richtig coole Location. Also auch so für ein Kino. Also es war die Stimmung war da, es war warm, wir haben alle geschwitzt. Die in dem Jahr war froh, dass es kein Geruchskino gab.
Oh Gott, ja, die Filme will ich nicht mit
Das
Geruch
Schweinchen
sprühen.
definitiv auch nicht. Wie gesagt, kommen wir dazu. Schon ein bisschen anteasern. Ja, genau. Und
Ja.
dann kam halt kurze Pause und dann kam halt Nekromantik. Und dann, ich weiß nicht, wie oft ich Nekromantik gesehen habe. Ich habe mir überlegt, das erste Mal muss in den 90ern noch auf VHS gewesen sein. Und da war ich noch ein dummer junger Teenager. Damals hat er mich nicht beeindruckt. Und dann ein paar Jahre später, als die DVD rauskam, war ich dann schon beeindruckender. Also sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen, über die Filme sprechen. Also ich würde jetzt niemanden, wenn ich die nicht mag oder Butka nicht mag, irgendjemanden aufdrücken, lass uns mal über diese vier Filme sprechen, die nun schon wirklich speziell und extrem sind, weil man merkt.
Also ich sag mal, drei davon hatten eine Szene drin, die ich nicht angesehen habe.
Hatten drei Filme?
Oder zumindest nicht vollständig.
Okay. Okay, ja, ich kann mir denken, bei zweien, welche das waren.
Ja, bei zwei sind das die
Ja, das.
Tiergewaltszenen, da habe ich dann halt
Ja, da.
so ein bisschen irgendwas
Ja,
vorgehalten,
ja,
dass ich zumindest
ja.
das Tier nicht in voller Pracht sehe. Und das andere, kann ich auch schon mal sagen, war in Schramm, das mit dem Auge.
Oh, ja.
Weil ich so auf Augensachen nicht stehe.
Ja. Oh. Wie war dann
Ne?
das bei Nekromantik 1 mit dem Auge?
Das war
Das
okay.
war ein echtes schweigende Auge, war. Der arme Dackel.
Ja.
Gut, wir sind ja schon bei Nekromantik 1.
Ja, ich wollte gerade sagen, lass uns auch ruhig mit Nekromantik anfangen, dann vielleicht Nekromantik 2, Todesking und
Genau,
Schramm zum Schluss.
ja, inhaltlich, das ist super, genau. Nekromantik ist halt der erste Langfilm von Jörg Buttgereit. Langfilm jetzt mal so knapp über eine Stunde. Mit
71 Minuten heißt es hier.
ja, stimmt, das Kino, ich habe auf die Uhr geguckt, das könnten 70 Minuten gewesen sein, ja. Er sagt 35 mm. Es ist halt, man hat gemerkt, dass es 35 mm ist, ist aber nicht die beste Kopie gewesen. Wer weiß, wie alt die schon ist, wenn es die einst existierende ist. War ein bisschen dunkel, aber und er ist auf 8 mm gedreht, also. Also Man merkt es halt dann da schon wirklich, dass manche Bilder nicht so schön aussehen wie auf Blu-ray in HD, aber sie sehen trotzdem morbide schön aus, wenn man das jetzt mal so sagen möchte.
Das ist auch ganz okay, wenn man vielleicht nicht jedes
Ja,
Detail erkennt.
genau. Naja, also es geht halt um ein Pärchen, Rob und Betty. Heißt die Betty im Film? Ich weiß gar nicht. Wird ihr Name überhaupt gesagt?
Ja,
Betty.
Betty.
Ja,
Sie
genau.
heißt Betty.
Ja, genau.
Naja.
Die sind nekrophiles Pärchen. Jetzt würde ich jetzt mal so, also definitiv. Er arbeitet bei Jörgs irgendwas Säuberungsaktion der JSA und besorgt halt
Ja.
Leichenteile. Und dann findet
Also die Joint
genau
Security Area.
die GSA genau. Und dann, und er kommt halt an eine Leiche ran und dann nimmt er die mit nach Hause. Genau. Und dann kommt die Szene, für der
Geschehen
genau, für
Dinge.
der Film berühmt ist. Und dann passieren aber noch.
Und ich finde die nicht mal die beste.
Ja. Die Szene ist aber so bemerkenswert, ja,
Die ist
weil
super.
es kommt recht, sondern dann gibt es halt so ein paar Probleme mit Betty, sie verlässt ihn und Rob leidet und also wir spoilern jetzt natürlich auch die Filme, weil es sind 40 Jahre,
Wir
30
spoilern
bis 40 Jahre
alles.
alte Filme, und die sind so
Ja,
durchgekaut
scheiß
im
drauf.
Internet und so, also es,
Vor allem die guckst du jetzt auch nicht wegen der
nee,
ausgeklügelten
und
Handlung.
dann
Also,
verlässt sie ihn,
ja.
und dann ist sehr traurig und weiß nicht mehr weiter, will Selbstmord begehen, hat dann aber einen Traum, geht dann ins Kino, guckt sich diesen Slasher-Film an. Dazu gibt es so ein paar lustige
Ja, das ist
Anekdoten.
super.
Dann sucht er eine Nutte, kriegt aber keinen hoch, bis er sie erwürgt, und dann kriegt er einen hoch, dann köpft er den Friedhofswärter. Und dann kommt die zweite berühmte Szene des Films, das Finale, wo er sich in den Bauch sticht und mit einer Erektion ejakulierend und blutend stirbt.
Ist
Ja.
sensationell, das
Dann kommt
Finale.
ein. Ja.
Also ich finde
Ja.
das Finale und die Kinoszene finde ich am besten.
Verstehe ich. Dann wollen wir ein bisschen aufdröseln, war? Also die Kinoszene wurde
Ja,
gedreht,
ja.
weil sie noch bei der Film zu kurz
Ja.
war. Die haben das
Ja.
zurückgenommen,
Habe ich mir
das ist die
gedacht.
Freundin gewesen, die von Franz oder Manfred Jelenski war es damals, also eine Freundin, also alle, die im Film dabei sind, außer Betty, die hat Jörg Butgereit im Kino kennengelernt, wo er auch gearbeitet hat. Und die stand halt auch auf Horrorfilme. Betty war damals mit dem Regisseur Martin Wall zusammen. Den sein bekanntester Film, den habe ich jetzt in 4K hier, ist Kondom des Grauens. Also
Ach ja.
Beatrice M. Im Audiokommentar zu der Kommentar 2 sagt er hat sie genannt, weil sie dann in einem kleinen Film von Wim Wenders dabei war und sie sich davon abheben wollten. Weil es schreibt auch sein Buch, Der Himmel über Berlin ist sie kurz zu sehen. Beatrice M., deswegen, aber es Sonntag erzählt er, dass die Fans die nicht anrufen, weil man damals noch im Telefonbuch stand. Also denkt euch einfach euren Teil, warum sie nicht
Ja.
mit ihrem vollständigen Namen da steht.
Wobei in Letterboxd ist sie tatsächlich mit
Natürlich, sie
vollständigem
stand auch auf dem
Namen.
Plakat im Programm
Ja.
vom Gegenkino als
Ja.
Beatrice Mann. Ich Namen falsch aussprechen schon nicht schon wieder. Das machen wir schon bei japanischen Sachen genug.
Ja, wahrscheinlich irgendwie
Genau, Beatrice
Manowski.
Manowski, genau.
Wahrscheinlich.
Also,
Ja. Also sie war ja anscheinend auch in Manta Manta.
echt? Ja, ich habe
Ja.
Manta Manta nie gesehen.
Ja, ich schon, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Aber sie war anscheinend
Ich
drin, im
sie war
ersten
aber auch
halt.
in der Unschüss-Serie dabei und ich glaube mich zu erinnern, dass ich Unschüss damals gesehen habe und ich weiß jetzt nicht, wen sie im Unschüss gespielt habe. Aber so vom Typ her, da gab es auch so einen Grufti-Typen, so ein bisschen Punker, der hatte dann eine Brieffreundin, die dann irgendwann auftauchte und die war schon der ähnliche Typ wie Beatrice M. halt, also. Und Beatrice M.
Okay.
ist halt nun, sorgt wahrscheinlich auch dafür, dass der Film auch bei vielen Frauen, bei vielen Grufti-Frauen, bei Goss-Mädchen so beliebt ist, weil die sitzt halt irgendwann in der Badewanne mit einer Sonnenbrille und ist halt schon, also das ist halt nun der gossigste Film, den man sich vorstellen kann, also, neben all den Vampirfilmen ist halt
Ja.
das eins der Themen der Gothic-Szene, schlechthin. Und ja, also.
Ja, das Ding ist ja auch, dass der, abgesehen von der Thematik, eigentlich überhaupt nichts mit
Gar
Horror zu
nicht sein.
tun
Jörg
hat.
Butgereit wollte auch nie Horrorfilme machen. Die haben halt das gemacht, worauf sie Bock hatten.
Ja.
Der kommt halt aus dieser
Ja.
Kunstpunk-Szene aus West-Berlin. Und das merkst du halt vollkommen, dass das halt
Ja,
sowas
ja.
vom Punk DIY ist, wie es nur geht.
Ja, und was ich halt lustig finde, um es mal schon mal vorwegzunehmen, er hat ja ein bisschen Probleme mit der Zensur beim zweiten Teil und musste den Film dann als Kunstfilm verkaufen, damit der nicht irgendwie, damit da nicht nichts gemacht wird. Und das gefiel ihm ja anscheinend nicht. Aber ich frage mich, warum? Du kannst doch als Kunstfilm verkaufen, das passt schon.
Ja, das sieht das ein bisschen anders, aber ich kenne die ganze Geschichte, ich kann es danach beim zweiten Teil ein bisschen erklären.
Ja.
Der erste hatte auch kurz
Ja.
Probleme. Der sollte auch indiziert werden. Die haben das Schreiben bekommen, haben geschrieben, ja, wir sind auch dafür. Da stand dann so drinne, der wurde in der Erwachsenenbibliothek gefunden, der sollte nicht an Kinder verwenden. Und dann haben sie geschrieben, ja, wir sind auch dafür, dass der nicht für Jugendliche gesehen wird. Das Filmschreiben stand doch in der Erwachsenenbibliothek in der ab 18 Teil, wo gefunden worden ist. Und dann ist
Ja.
nie was passiert.
Ja.
Also, es ist,
Ja, ist ja auch richtig so, da gehört er auch hin.
das
Na,
sind wirklich
also.
definitiv keine Filme, die man, ich war in den 90ern nicht ab 18.
Ja, aber selbst die meisten Erwachsenen wollen oder sollen das vielleicht nicht unbedingt sehen, würde ich meinen.
Da gehört schon eine
Also.
Faszination dafür dazu. Ich weiß gar nicht, ob der auf dem
Ja.
Disturbing Movie Iceberg mit drauf war, weil da fehlt er komischerweise, glaube ich. Es gab ja vor 2 Jahren so
Okay.
ein, es gibt ja diese Iceberg-Memes da. Und da gab es auch einen Disturbing Movie Iceberg und dann war auf einmal auf YouTube die Hölle los,
Natürlich.
weil dann alle Filmkritiker auf YouTube auf einmal diesen, doch, der ist drauf, Nekromantik ist, 1, 2, 3, auf dem vierten Level quasi von oben. In derselben Kategorie wie Slaughter Vomitors, Malakuth der Engel, August Underground, Guinea Pig und sowas.
Guinea-Pig habe ich ja auch immer noch
Ich
nicht
habe die
gesehen.
alle gesehen und die sind alle zum Teil furchtbar scheiße, schlecht und langweilig.
Naja.
Der eine ist sehr
Naja.
lustig, wo er nicht sterben kann und er sich dann immer zerstückelt. Der lohnt sich. Der zweite halt wegen den
Okay.
wirklich guten Effekten, wo der Typ da im Samurai-Kostüm und Schwert die Frau zerstückelt. Und bei den amerikanischen ist eigentlich auch nur der Song of Solomon wirklich gut. Weil der hat dann noch eine richtige Handlung und sowas. Ja, da gibt's dann, also es ist quasi Exorzist-Kopie nur mit ein bisschen derberen Effekten. Ja,
Okay.
aber Nekromantik ist also auch drauf und ist seitdem auch wieder Thema. Und also Jörg Buttgereit
Ja.
ist, der tut damit um die Welt seit Jahrzehnten. Also das sieht man dann auch in dem Buch. Er hat auch deinen
Natürlich.
Lieblingsregisseur schon getroffen auf Foto und also auch, dass der kennt, er hat schon alle getroffen, er hat sogar Tarantino getroffen, also.
Ja, ich nehme ja auch mal an, dass diese ganzen, sagen wir mal, Regisseure von zumindest etwas abwegigeren Filmen den hier
Natürlich.
kennen. Ne, also der wird ja die Runde gemacht haben und da sind sie wahrscheinlich auch ganz gespannt. Oh, der Typ, der Nekromantik
Aber
gemacht hat, der
er hat ja gezeigt,
kranke
dass du auch einen Film mit Kamerafahrten machen kannst, ohne dass du irgendwelches Equipment hast, weil die haben das mit Schienen, mit
Natürlich.
Stahlrohren, die sie auf dem Bau geliehen haben, sagen wir es einfach mal so, dann Schienenkonstruktion gemacht. Das ist ja auch, wie das hier im Bett ist ja, beziehungsweise schon am Anfang, wenn Betty badet in der Badewanne, da, weißt du, wie diese Szene entstanden ist und auch diese andere Szene mit der Leiche nochmal alleine?
Ja, ich
Okay,
weiß da gar nichts. Ich habe
der
mich nicht
Kameramann
informiert.
stand auf, die beiden mochten sich irgendwie zu sehr und dann haben sie diesen Dreier gedreht mit der Leiche und hat der Kameramann alle aus dem Raum geschmissen, auch Jörg Buttgereit, und hat dann noch Szenen mit Betty gedreht angeblich. Und dann ist diese Badeszene entstanden, also mit, die Badeszene natürlich, weil konzipiert, weil dann die Kamera rausschwenkt zu ihm dann und wo er dann diesen Typen da reden hört über Feline und halt diese Szene, wo sie nochmal mit der Leiche Liebe macht, wo sie dann Rob, bevor sie Rob verlässt, die ist dann definitiv dann entstanden, wo auch sowas war. Man merkt auch, sie war nicht an vielen Drehtagen dabei, weil sie war krank, sie mochte den Hauptdarsteller nicht und musste natürlich dann für Wim Wenders drehen, weil
Kann
es
ich
ist ja eine
verstehen.
große Rolle, die sie in
Ja.
Hände überliehen hat.
Ja.
Sie siehst sie, glaube ich, für
Ja.
30 Sekunden, dann war es das wieder.
Ach.
Sie spielt eine Prostituierte
Tragisch,
an der Straße,
tragisch.
du hast kurz die Gedanken, das war's. Und dann habe ich über Berlin weiter durchgeschaut.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich habe denen zwar 4 Sterne gegeben, aber
Ja, mehr so ein Ding, wo man weiß, dass es irgendwie gut ist, aber nicht so richtig zu
es ist nicht
genießen,
meins. Es ist so.
ja.
Also ich
Ja.
meine, man merkt ja dann spätestens meine Komantik 2, dass ich auch so eine für so eine Langsamkeit und Schlüssigkeit sowas habe manchmal, was manchmal nicht glaubt, aber das war mir zu schnulzig und zu gefühlig manchmal so. Engel, die Menschen beobachten, die Kamerafahrten sind toll und sowas, also optisch ist der Film super, aber die Geschichte ist so. Oh. Und das geht dann.
Ich habe gerade festgestellt, ich hab gleich noch nie einen Wim Wenders-Film fertig geguckt.
Ich kann es verstehen.
Ich kenne die so ein bisschen so ausschnittweise, aber ich glaube, ich habe keinen
Der
ganz
Einzige, der
gesehen.
wirklich anders war, ein bisschen gut war, glaube ich, war das Million-Dollar-Hotel mit Mel Gibson und Mila Jovovich. Der ist in Ordnung, das ist ein cooler Film, also der. Aber sonst habe ich auch nicht viel von Wim Wenders gesehen. Ich habe es auch nicht mehr vor, glaube ich. Nee, aber gesagt, ja, das ist halt Betty und sie mochte ihn nicht. Und das merkt man in dieser Szene, wo sie ihn verlässt. Weil sie spuckt ja da wirklich Gift zu ihm. Das war zum Teil improvisiert. Das war wirklich ihr Hass auf ihn. Und du siehst das an deiner Reaktion auch, wie sie ihn fertig macht, wenn er immer kleiner wird und merkst, oh, das ist jetzt wirklich ernst, was sie meint. Also sie lässt da wirklich ihren Hass raus und so. An Daktari,
Ja, das kann
ja.
ich verstehen.
Ja, das ist auf großer Leinwand natürlich toll. Also auch diese Liebesszene ist jetzt nicht wirklich eklig gehalten, das ist ja auch Absicht. Also er wollte das so drehen, wie damals gab es irgendwie, ich bin jetzt aus dem Osten, ich kenne diese ganzen Disco-Sendungen oder Musiksendungen aus dem Westen nicht. Er hatte mir mal erzählt, da gab es eine, da waren so Mädchen im Hintergrund getanzt haben, die hatten auch so einen Überblendungseffekt und sowas. Dass das so ein bisschen erotisch und seicht wirkt und so wollte das halt auch haben. Und das halt der Produzent Manfred Olenski hatte halt ein eigenes Kopierwerk zu Hause auch. Der hat auch schon, war bekannt in Berlin, dass der 8mm-Filme kopiert hat und sowas, weil 8mm ist halt ein Wegwerfmedium. Das ist halt für zu Hause gebraucht eigentlich gewesen, dass halt Papa, Oma, Onkel Geburtstage und Urlaube filmen können. Und nicht für die Kunst gedacht werden. Das heißt also, und die ganzen Kurzfilme und sowas wurden halt auch in Bars und sowas in West-Berlin gezeigt. Und dann musste es natürlich, dass wenn dein Original dann wird, das halt auch abgeschlossen. Und wenn das natürlich hin ist, hast du den Film nicht mehr. Also brauchst du jemanden wie Manfred Lenski, der den Film dann kopiert kann für dich auf ein anderes. Und das hat er halt gemacht und hat auch eine Kopierbank. Und deswegen hat er Jörg Buttkreit-Filme gesehen. Die haben zusammen, so war das SO 36, ist ein legendärer Club in Berlin. Der damals zugemacht hat, da sind dann auch Soylent Green aufgetreten, die Band aus quasi die Ärzte entstanden sind. Und sowas. Dann haben die Dokumentation gemacht auf Super 8 zusammen und dann hat er gesagt, jo, der hat Todd Love gesehen, dachte so, jetzt wird Zeit, ich gebe dir ein bisschen Geld, dreh mal einen richtigen Film. Und so ist Nicomantic entstanden. Und dadurch hatten die diese Mittel für
Cool.
diese optischen Effekte. Also deswegen hebt sich auch Nicomantic so komplett von diesen ganzen anderen Amateurquatsch, den wir da schon haben, ab. Also wenn du jetzt nicht quasi so einen kreativen Effekte wie Andreas Bethmann hat, der halt Porno mit Horror vermischen wollte und Effekte machen konnte dank Olaf Ittenbach oder Ittenbach, der halt nur Effekte machen konnte, aber mehr auch nicht wirklich kann sein Film.
Kein
Ja,
Film, ja.
merkst du halt, dass der hatte Leute, der kommt aus einer Künstlerszene, die Leute, die wissen, die hatten eine Vision, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt Tantum hatten. Leute machen ja nicht viele Dialoge in dem Film, also ist ja Absicht. Aber sie hatten eine Vision.
Also ganz, ganz kurz mal zu den Dialogen. Also bei all diesen Butgereit-Filmen, die wir jetzt hier haben, ich bin ganz froh, dass die Leute nicht viel reden. Denn wenn sie reden, merkst du, dass das Amateurfilme sind.
Außer ein einziger.
Denn das sind keine.
Es ist ein einziger, ein
Außer
einziger
wer?
Schauspieler dabei, der wirklich bezahlt wurde. Beim Todesking nachher.
Ja, also beim Todesking war es auch ein bisschen besser, bei Schramm war es auch ein bisschen besser, aber weitestgehend, sobald sie reden, merkst du, okay, das sind Menschen, die jetzt Text
Das Publikum
aufsagen.
hat auch ein bisschen gelacht bei der Szene mit dem Chef und sowas. Dann dieses Übertriebene, dann wie er den
Ja.
Vorbeiter da hochschleppt und sowas. Es ist,
Ja.
man muss sagen, es ist auch mal ein Fünkchen Humor drinne. Vielleicht ein bisschen merkwürdiger, so ein Punker-Edgy-Humor, so deswegen. Also du musst auch ein Publikum finden, das dafür offen ist. Also Connewitz war da wirklich schon also ich
Ja.
kann mir keinen anderen Ort vorstellen, wo man sowas machen kann. Also,
Ja, aber Nekromantik war dann auch der, wo ich das Ganze so am stimmigsten fand. Wo so diese, ne, so das, was sie an Möglichkeiten haben und wie es letztendlich gemacht ist, auch die Spielzeit, das hat für mich alles am besten zusammengepasst. Also schon mal vorweggenommen, ich finde den insgesamt am besten
Kann
hier.
ich verstehen. Verstehe ich voll und ganz. Also ist ja nicht ohne Grund sein liebstes Machwerk mit und das erfolgreichste und immer noch wird angesprochen. Ich stand ja auch in der Bahn mit einem Nekromantik-T-Shirt und dachte mir so. Ich vergesse immer, dass wenn ich Bahn fahre, ist immer voll. Und da sind auch immer Kinder. Ich hatte jetzt nicht das Originalcover-Motiv zu Nekromantik an, sondern ein britisches, wo halt Betty mit der Leiche drauf ist und so ein bisschen mit so einem Herz, so ein bisschen so schon ironischer Kammermotiv so. Ich habe aber das Original Kammermotiv von Nicomandic 2 als T-Shirt. Kannst auch nicht überhängen gehen.
Okay. Ja, das ist schon ein bisschen
Der das von
fragwürdig.
Andreas Marschall gemacht hat, mit dem dann, der ist ja auch deutscher Regisseur, der war Airbrush-Kanzler, der hat auch das Cover zu 1 gemacht und Jörg Buttgart sagte hier, mach mir mal ein Cover so wie Verwinde verweht. Er hat aber kein Bild von Betty, weil Beatrice Sam halt nie da war. Aus genannten Gründen hat er halt ein Pornomodell genommen und auch das Cover von Nekromantik ist eigentlich viel zu gut für diesen Film. Bei zweiter,
Ja,
ja,
sieht gut
er
aus,
hat ja auch
sieht gut
das für den
aus.
zweiten Teil gemacht und hat aber wenigstens dann von Monika M. Die ziehen es durch mit diesen M in beiden Teilen.
Ja. Aber Monika M ist hier auch tatsächlich nur als Monika
Ja,
M
du wirst auch,
gelistet.
ja,
Das
du
finde ich
findest doch
ganz
nie raus, wer
witzig.
sie wirklich ist, also es ist halt.
Ja.
Aber es ist auch gut so. Ich habe irgendwann mal vor Jahren auf Arte kam so irgendwas mit Deutsch Freundschaft, da war sie, glaube ich, und hat das Lied aus Nekromantik 2 gesungen. Ja,
Ach ja.
aber gesagt, nee, und dann Nekromantik 1 ist halt wirklich dieser eine Film, der dann Durchbruch hatte. Sie hatten Kino, Sputnik Premiere, Hotlauf war schon, eigentlich passten nur 300 Leute rein, 500 waren drinne. Nekromantik 1 auch wieder, also Nekromantik 500 Leute im Saal mit 300 Leuten ausverkauft. Und dann ging es halt
Oh,
los und dann haben
schön.
sie halt Todesking immer nachher machen und dann kam halt Nekromantik 2 und Nekromantik 2 ist halt auch schon ein Stück Geschichte, deutsche Geschichte. Also, weil wir haben in Ostberlin gedreht zum größten Teil. Das nehmen wir jetzt schon mal kurz vorneweg, weil
Okay.
die Drehgenehmigung im Ostberliner Zoo und wo sie in Tierpark, wo sie waren und diesen Rummel, haben 50 Pfennig oder 1 Mark 50 für den ganzen Tag gekostet. In Westberlin hätten sie im Westberliner Zoo 350 Mark die Stunde bezahlen müssen. Deswegen
Okay.
haben sie halt alles in Ostberlin gedreht, weil es günstiger war. Und das hat ihnen dann auch den Arsch gerettet vor, beim Gericht, bevor er beschlagnahmt oder verboten werden sollte. Weil der externe Gutachter hat dann ein Gutachten erstellt.
Ja.
Sehr interessant, das Ganze, genau. Genau,
Okay.
und Nekromantik 1 endet halt damit, dass eine Frau mit Schuh, angeblich Betty wieder, aber es war natürlich, glaube ich, die Freundin von Dam. Ja, die
Natürlich eine
damalige
andere.
Freundin von Jörg Buttgereit musste sich in Schuh dann
Ja.
kurz in den Sarg reinstecken und aus
Ja.
den Sarg ausbuddeln. Und dann endet der Film.
Ja. Ja, ein
Ja.
Riesenspaß.
Bis auf die
Ne, was ich.
bis auf
Bis
die
auf?
Kaninchenszene. Die ist auf großer Leinwand auch
Ja.
nicht bis auf.
Ja, das Schlimme ist halt, man sieht halt, wie ein Kaninchen geschlachtet wird. Das sollte halt sowieso geschlachtet werden und dementsprechend wurde es dann einfach gefilmt, wie das geschlachtet wird. Also das wurde jetzt nicht einfach für den Film umgebracht. Und das ist halt super eklig, aber es passt halt auch in die Handlung. So, das soll ja uns anscheinend so ein bisschen signalisieren, da ging sein Fetisch für den Tod so ein bisschen
Ja, sein
los, ne?
Trauma im Bett.
Das scheint ja
Kind,
so
das.
eine scheint ja so eine
Genau.
Kindheitserinnerung oder sowas zu sein. Und wenn er am Ende stirbt, dann sehen wir auch, wie das Häschen wieder zusammengesetzt wird und plötzlich wieder
Genau.
rumhoppelt.
Genau. Ja,
Ne?
es ist halt.
Also, aber ja, das ist schon eklig. Also
Es ist.
insofern, ich kann verstehen, dass es drin ist. Ist auch natürlich nochmal ein schöner Schock. Und du meintest ja dazu, warum ist das
Dass die
drin?
Horrorfans nicht sagen können, dass sie es nur wegen Effekten schauen. Sagt Jörg Buttgereit selber. Das ist seine
Ja.
Aussage dazu, warum das drin ist.
Ja.
Also wahrscheinlich auch noch ein bisschen den Film zu strecken und zu füllen, weil das sind ja gut 3, 4 Minuten insgesamt Material, was man noch mehr hat.
Es ist
Ja.
sau lang.
Es ist halt realistisch. Also man kann halt verstehen, wenn jemand sagt, ich habe jetzt einen Vorfilm von Jörg Buttgereit gesehen, ich werde jetzt Veganer. Ich ertrage das nicht. Ich kann mir dieses Essen nicht mehr
Ja, es
angucken,
ist
ohne. Also
ja.
ich hatte ja auf der Bühne erklärt, also er hat halt gesagt, die Italiener haben ja damals die Schlimmes gemacht, die haben ja die Tiere wirklich für den Film einfach nur umgebracht. Also in diesen
Ja,
ganzen
ja.
Kannibalenfilmen und sowas ist ja, das ist nochmal eine Stufe unerträglicher als diese, die Schlachtung des Hasen ist schon sehr grausam, aber Cannibal Holocaust ist nochmal grausamer.
Das ist der mit der
Ja.
Schildkröte, ne?
Und das dann im
Ja.
4K.
Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Also der lief ja hier dieses Jahr auch nochmal im Kino und ich habe überlegt, ob ich hingehe, aber hab's dann sein lassen. Weiß nicht. ob ich das haben
Ja,
muss.
ich meine, es gibt ja auch Versionen, die das rausschneiden, weil es ist null handlungsrelevant, etc., diese ganzen Szenen. Also es gibt diese Animal Cruelty Free Versionen, die sind dann,
Ja,
wenn man die sehen
ja.
kann, schaut sich lieber an, wenn man sowas haben wollte, so von Cannibal Holocaust, etc. Das ist, ich
Ja.
kann das voll ganz verstehen.
Natürlich, ich kann das auch voll und ganz verstehen. Da denke ich mir dann aber auch nur wieder so, wenn ich mir das jetzt nicht anschaue, dann ändert das auch nichts dran, dass das Tier getötet wurde. Ne? Und dann ist das vielleicht auch einfach mal, weiß nicht, ob ich will es halt nicht sehen. Wie das mit dem Hasen hier habe ich mir auch nicht komplett angesehen. Aber ich denke mir jetzt zumindest nicht, dass man wegen sowas Filme zensieren muss. Wenn man eine alternative Version anbieten möchte, ist das ja okay. Aber ja, ich finde das mal so ein bisschen merkwürdig, wenn wir müssen jetzt, weiß nicht, 40 Jahre später den Film noch zensieren, damit das irgendwie, na, find ich merkwürdig. Ich bin ja sowieso nicht so pro Zensur,
Ist ja niemand
aber
eigentlich, aber.
ja. Ja, doch, gibt ganz viele, die pro Zensur sind, aber ja, das ist eine andere Geschichte. Ich verstehe jedenfalls sowohl hier als auch im zweiten, warum diese Tiergewaltszenen drin sind. Sie sind irgendwie handlungsrelevant. Das hat was mit der Handlung zu tun. Und ich meine, wenn du davon ausgehst, der wurde in den 80ern gedreht. Wenn du jetzt überlegst, jemand, der da erwachsener war als Kind, die haben garantiert mal irgendwo eine Chance gehabt zu sehen, wie ein Tier geschlachtet wird. Also hatte ich nämlich auch bei uns zu Hause, wurden auch Tiere geschlachtet. Also insofern ist das auch halt ein Stück Lebensrealität. Na, also, warum sollte das nicht in einem Film stattfinden? Das ist halt nur sau eklig.
Jedes Do
Aber ist halt auch mal gut,
ja.
wenn man sieht.
Ich
Ne?
meine, jedes
Also,
Dorfkind kennt das, also
ja.
bei uns im Dorf damals auch. Also
Ja, klar.
der Vater von einem
Ja.
Kumpel war auch in der Metzgerei in der DDR und sowas, weil der hat auch Horrorgeschichten erzählt von, was die damals auf den Tisch bekommen haben, was die dann wegschneiden mussten und so. Also das ist halt, das ist glaube ich, ja, das ist wirklich Lebensrealität. Jetzt
Ja, natürlich.
Lebensrealität aus, wie gesagt, West-Berlin noch, und letztes Mal ja im zweiten Teil dann, die eine tote Welt stand angeblich im Drehbuch drin, sagt Monika im Audiokommentar Snake Commentary 2, den ich nur empfehlen kann, der ist einer der unterhaltendsten Audiokommentare aller Zeiten. Man lernt nicht viel beim Film, aber man hat
Oh.
sehr viel Spaß beim Zuhören. Ist wie eine
Das
lange
ist gut.
Podcast-Folge zu dem Film.
Sehr
Genau.
gut.
Es geht ja da quasi weiter, wo der Film aufgehört hat. Wir sehen Monika,
Moment, sind wir mit dem ersten
weiß ich
fertig
nicht.
schon?
Nee, ich dachte, wir waren ja beim Ende. Haben wir noch irgendwas Ersten?
ja, nee, aber noch mal so ein bisschen, was da überhaupt toll dran ist und überhaupt, warum man den überhaupt sehen möchte. Wir sind jetzt nur durch die Handlung gerannt und haben kurz über die Tiergewalt geredet. Wir haben halt auch gar nicht gesagt, warum zum Beispiel diese berühmteste Szene so berühmt ist, weil das ist ja ganz sensationell, wenn sie halt Sex mit dieser Leiche hat. Natürlich hat die Leiche keine Erektion, also packt sie da so eine Metallstange rein und zieht noch so ein Kondom rüber, was halt sau
Ein
lustig
Stuhlbein.
ist.
Es ist angeblich ein
Und
Stuhlbein.
ist es ein
Stuhlbein.
Stuhlbein? Sieht aus wie ein Rohrgas, so ein Ding halt und zieht dann noch ein Kondom drüber. Und das sieht einfach so lustig aus. Und dann,
Gibt
ja,
es den berühmten Dreier.
hat sie halt Spaß daran. Ja, und ich finde das halt ganz, ganz nett. Das ist auch so ein Ding, was in allen Filmen hier stattfindet, dass das alles so derb alltäglich ist.
Also,
Ne?
jetzt nochmal ganz
Ja.
kurz, wir sind ja Filme und moralisch. Jörg Butgereit hat Beatrice immer gesagt, du kriegst das Material vor, kannst das ansehen. Alles, die du nicht drin haben möchtest, schneiden wir raus. Das heißt also, das wäre vielleicht
Das finde ich
auch bei
gut.
Monika, sie haben immer sicher gemacht, dass sie in Ordnung ist, dass alles wirklich einwandfrei ist, dass wirklich nur Material drin ist, was sie haben möchte, wie sie gezeigt werden möchte.
Dass sie okay findet.
Also das
Ja,
hat er damals schon sicher gemacht.
finde
Also
ich gut.
es war in den 80er Jahren bei manchen vielen nicht so selbstverständlich. Also
Das ist auch heute noch nicht
ja, leider.
selbstverständlich.
Sollte es aber eigentlich sein, dass Schauspielerinnen und Schauspieler, die nackt im Film und solche Extremszenen
Ja.
immer das
Ja.
letzte Wort haben sollten, was du von ihnen zeigst und was
Natürlich,
nicht.
natürlich.
Kurz zu dir.
Aber ganz kurz dazu eine Geschichte von einem japanischen Regisseur, und zwar hier, wie hieß er? Tetsuya Nakashima. Kennst du den?
Der Name sagt mir jetzt erstmal nichts, oder? Muss.
Ja, das ist aller Japan-Filmfans großer Held, der zum Beispiel
Ach,
Confessions
der.
gemacht hat oder Kamikaze Girls, World of Kanako und Memory of Matsuko. Und wie ich finde, sehr zynisches Arschloch. Und der hat's zum Beispiel in World of Kanako so gemacht. Da war eine Darstellerin, die halt eine Vergewaltigungsszene spielen soll, aber ihre Agentur und sie selber waren halt nicht damit einverstanden, dass sie oben ohne gezeigt wird. Und am Tag, wo gedreht werden sollte, kam er halt an, ja, mach dich mal nackig, zeig mal deine Brüste, ne? Und sie so, nee, so nicht. Und dann haben sie versucht, das zu regeln, hat zu lange gedauert. Er sagte, ey, komm, wir drehen jetzt erstmal und hinterher bist du beim Schnitt dabei und kannst dir dann aussuchen, was wie wo gezeigt wird und was nicht okay ist. Aber erstmal drehen wir oben ohne. Ja, und wer war dann nicht beim Schnitt erlaubt? Die Schauspielerin. Und dann haben sie hinterher noch groß Stress mit der Agentur gekriegt und es wurde viel hin und her, aber so Arschlöcher gibt's
Ja,
halt
das
auch.
ist nie gut, aber sollte man halt immer machen.
Ja.
Und das ist halt der einzige richtige Weg, eigentlich
Richtig.
wirklich zu sagen, hier, wir drehen jetzt die Szenen, du kennst das Drehbuch,
Jo.
wir zeigen das Material,
Jo.
wenn dir was nicht gefällt, schneiden wir es halt raus. Ich meine.
Richtig.
Genau.
Total korrekt,
Genau.
finde ich gut. Aber
Und
der Jörg, der scheint ja sowieso ein ganz
genau.
anständiger Typ zu sein.
Du merkst halt, aus welcher Szene er kommt, aus welcher politischen Richtung,
Ja.
wie er sozialisiert worden ist.
Ja.
Von Film natürlich. Er ist
Ja.
wie wir von Film sozialisiert worden. Und ist dann halt in der linken alternativen Szene in Berlin ab versunken bei Filmfans. Und du hast dann halt deine Freunde da.
Ja.
Aber genau. Nee, pass auf, jetzt die Szene mit dem Kondom
Ja.
ist sogar
Ja.
filmhistorisch wichtig, weil es eine der ersten Szenen ist, wo jemand ein Kondom benutzt im Kinofilm. Es
Wow.
ist ein schwules Stadtmagazin in Berlin, schrieb sogar den ersten Film, den ersten CV-Sex-Film. Weil es
Sehr
ist
gut.
immer noch nicht gang und
Ja.
gäbe, dass Leute im Film, die Sex haben, Kondome benutzen. Ich habe,
Ja.
seit erst, wo ich es wieder mal gesehen habe, war in After, die haben auch, der ist halt sehr jugendfrei und sowas, ist halt sehr unterhaltsam, die ersten beiden Filme. Danach haben sie das ganze Toxische rausgenommen, was das Ganze so übertrieben lustig gemacht hat, was die für eine scheiß Beziehung haben und sich trotzdem aufeinander stehen. Ein bisschen rausgefallen, aber es ist langweiliger. Aber die benutzen auch Kondome. Wieso? Selbst
Okay,
wenn du
das ist
Sex-Szenen
gut.
andeutet, lass dir doch ein Kondom nehmen, es öffnen und dann weiß doch jeder, was zu tun ist. Ich meine, wie schwer kann es denn sein, nach all den Jahren noch nicht selber Sex zu praktizieren und zu predigen?
Ja, was ich mal schlimm fand,
Ja.
ich hab mal, ich weiß nicht mal mehr, welcher Film, das war aber irgendein Scheißfilm, da ging es um eine Liebesbeziehung zwischen einer jungen Frau und einem Typen und ich glaube, der Typ hatte AIDS. Und die haben halt irgendwann Sex und nicht mal da zeigen sie, dass sie ein Kondom benutzen.
Boah.
Und das wäre doch
Stimmt.
eigentlich so der
Ja.
wichtigste Fall, wo du
Genau.
es zeigst, ne?
Genau, und das hat und
Völlig
dieses
gestört.
schwule Stadtmagazin in Berlin hat auch geschrieben, ist auch einer der Filme, die sich dann direkt schon mit der AIDS-Epidemie Epidemie auseinandergesetzt hat, weil Leben, Tod, Sex und Sterben, Krankheit, genau.
Ja,
Also
ja.
man kann halt, wenn man möchte, schon ein
Ja.
bisschen noch mehr reininterpretieren, als sie es damals wahrscheinlich gemacht haben. Und dann merken, wenn die Leute wissenschaftliche Abhandlungen über die Filme schicken, was dann eigentlich so lesbar ist in solchen Filmen, ist es halt immer sehr interessant. Man sollte halt
Ja.
nur darauf aufpassen, dass man nicht junge TikToker gucken, die den Film gern wieder verbieten wollen und dann nicht
Ja.
verstehen, was die da gucken.
Naja.
Aber auch die
Ja.
Generation wird
Ja,
älter
aber
und schlauer.
was ich
Ja.
hoffen was. Was ich hier aber halt ganz großartig finde, was ich aber dann auch finde, was den anderen teilweise so ein bisschen zum Verhängnis wird, ist halt wieder so dieses Ding, dass das alles total alltäglich ist. Egal, was da Ekliges oder Schlimmes passiert, es wird dir dargestellt wie die Lindenstraße.
Das ist
Da wird nichts verteufelt, da wird nichts überhöht, das ist einfach nur so, hey, die findet diese Leiche geil und die
genau.
fickt die jetzt.
Es ist pure Absicht. Es
Und
sollte halt normal
gut.
wirken. Es sollte ganz normal sein. Er wollte
Ja.
es ist halt
Ja.
das normalste Welt für die beiden, dass sie halt Sex mit einer Leiche haben und er das Auge auslutscht und die Szene ein paar Mal tränen musste, der arme Daktri. Danach hat er keinen Bock mehr. Der hat sich ja jetzt schon geweigert, nach Hot
Ja,
Love
das
musste
kann
er
ich
auch
verstehen.
schon für seiner Ansicht nach einem Loser-Versager spielen, der verlassen wird. Diesen einsamen Trottel hat sich geweigert. Er hat dann noch den Soundtrack für den Todesking gemacht, so ein bisschen, aber er hatte keinen Bock mehr. Ja. Genau, und dann diese, auch diese Szene im Bett, da gibt es im Buch, zeigt auf Leinwand, könnt ihr auch bei Instagram von Jörg Buttgart und sowas eine Illustration, die das zeigt, dieses Konstrukt, dass halt der Kopf von Daktari, dann die Beine von jemand anders und so, und dann Arme, dass es dann im Borscht, dann so mit WC-Enden, so Schlauchkonstruktion, dass aus einer dieses Sperma kommt, aus anderen das Blut, dass das wirklich ohne Schnitt ist, wenn man das Film sieht. Die Kamera schneidet zwar manchmal weg, aber diese Kamerafahrt ist halt wirklich ohne Schnitt gelandet. Dann war noch ein anderer, der eine Stillkamera hatte,
Großartig.
das heißt, das Material nichts werden sollte, sind es halt wirklich vorbei auf diese Schienenkonstruktion, so am Bett vorbei, am Bauch. Und dann, man sieht es halt diesen bisschen Kunstpenis, aber das Blut spritzt raus und dann kommt das Sperma und dann kommt das Blut. Und dann,
Ja.
das ist halt wirklich,
Das ist
ja,
wundervoll.
für keine Mitte, aber Kreativität bis zum geht nicht mehr. Oh.
Ja, also die
Ja.
Effekte finde ich auch größtenteils
Ja,
echt gelungen.
liegt wahrscheinlich an seiner,
Also das sieht schon ganz gut aus.
auch an seiner Ausbildung als Schaufenster-Dekorateur bzw. Gestalter, muss halt wahrscheinlich sowas lernen, wie man Schaufenster gestaltet. Also früher, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, irgendwo Schaufenster, die wirklich gestaltet sind. Jetzt stehen ja meistens nur noch irgendwelche Puppen da, die ein bisschen bekleidet sind.
Kann schon sein, dass ihm das ein bisschen geholfen hat. Ich finde es auf jeden Fall alles sehr gelungen. Ich fand auch diesen ganzen Anfang, wie hieß der Typ in der Beziehung? Bruno? Ist es Bruno? Oder wie hieß unser
Rob.
Hauptdarsteller?
Ja,
Rob?
Rob von
Rob.
Daktri Lorenz, ja. Rob oder Bob,
Ja, wie er einfach bei der Arbeit ist.
ja.
Find ich großartig, diese
Ja.
ganzen Arbeitsszenen. Natürlich, die spielen alle so beschissen, wie
Ja.
es nur geht, ne? Also das ist schon unterste Kanone hier. Aber das macht's dann halt auch ein bisschen unterhaltsam. Du hast ja auch zu Anfang auch noch dieses Pärchen, was in dem Auto
Ja.
verunglückt, was dann weggeputzt wird. Und da sind die Effekte auch schon
Ja.
ziemlich gut. Das ist ziemlich spannend. Ich finde das eigentlich alles sehr, sehr unterhaltsam. Also hier funktioniert für mich der Witz, der Mix aus irgendwie so ein bisschen grotesken Spaß, diesem kompletten Alltag und dem ganzen grotesken, funktioniert echt am
Ja.
besten. Finde
Die
ich super hier.
Schrebergartenszene ist auch nur drin, dass sie eigentlich erklären können, woher sie die Leiche haben.
Ach Gott, ja. Ja, die Schrebergartenszene habe ich ja schon wieder komplett
Ja,
vergessen. Ja, die
dieser
war auch
stramm
super.
deutsche Garten. Ist Schrebergarten eigentlich nur ein ostdeutsches Ding
Ja.
oder gibt es das auch im Westen, so diese Gartenkolonien?
Gibt's auch im
Also
Westen. Gibt's auch im
ich
Westen.
kenne das ja, hier sind die ja überall, das kannst du dir leider nicht mehr leisten. Also
Ja, ja,
damals in meiner Kindheit,
ja.
wir hatten ein Dorf, haben wir einen Schrebergarten, ein Freund von mir, sein Vater hat sich dann auch einen Schrebergarten besorgt, das ist ja hier Kulturgut, eine Freundin
Ja.
hat
Ja,
legendäre
ja.
Partys in ihrem Schrebergarten angeblich gefeiert, also das ist halt, das ist, ja, gut.
Das ist so
Ja,
deutsch, wie es nur geht.
das hörst du auch an dieser
Ja.
Musik, an dieser
Ja,
Marschmusik
ja.
mit seinem Luftgewehr und dann.
Und dazu muss ich ja mal sagen, ich habe ja mal Praktikum beim Radio gemacht. Und die haben mich dann zu so ein paar Gerichtsverhandlungen geschickt, um von da zu berichten. Und natürlich war ich bei einer Gerichtsverhandlung, wo jemand im Schrebergarten seinen Nachbarn erschossen hat.
Geil. Ja, das ist wirklich, mehr Deutsch geht kaum noch.
Naja. Im Schrebergarten den Nachbarn erschießen, weil er irgendwie ein Arschloch ist. Wobei hier ist es ja nicht mal
Das,
so, sondern hier
ja,
ist es
aus
ja ein
Versehen, also
Unfall.
steckt da die Leiche in dem Tümpel und dann an dieser
Ja.
Spruch, dann, er hat sich auch einen schlechten Tag ausgesucht zum Baden war.
Ja.
Und
Ach,
Jörg
das ist
Butt,
schon.
ja,
Also,
der Regisseur
ja,
ist
Jörg
auch dabei, das
Buttgart, ja.
ist der Typ mit dem krassen Sixpack, der blonde Junge, der mit seinen Tapes da ankommt. Weil
Ja.
er macht ja
Ja.
damals auch schon Taekwondo und sowas, wegen Bruce Lee oder so. Ja.
Ja. Ach, ein
Ja.
großer Spaß. Ein großer
Aber
Spaß.
wie wir am Anfang gesagt haben, nur wirklich, wenn ihr hot gesotten seid und 71 Minuten
Ja.
wirklich was ertragen könnt. Also er ist nicht ohne Grund jetzt auf der vierten Kategorie von diesem Disturbing Movie Eisberg. Man wird halt in der Szene besprochen und ist halt ein Kultfilm für alle, die so extreme Filme mögen. Es ist ja nicht mal unbedingt Horrorfans sind, mögen die.
Nee, es
Ja,
ist kein
es ist,
Horror.
ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein Drama, es ist ein Liebesdrama. Wie der zweite Teil. Der zweite Teil ist quasi Love Story, wenn du
Naja.
Post den rausschneidest, hast du ein 1A-Liebesdrama.
Ja, also das passt schon, ne? Also schon so ein Beziehungsliebesding, so das typische
Ja.
Liebesdreieck, eigentlich. Also zumindest im ersten Teil, nur dass halt einer davon
Im zweiten
tot
hast
ist.
du auch ein Liebesdreieck. Ist ja
Ne?
auch, die Leiche von Rob ist ja auch da. Und sie hagelt sich mit sich selber.
Ja, das
Da kommen wir ja gleich
stimmt.
dazu kommen. Ja.
Aber sie hat ja einen anderen
Genau.
Partner da, mit dem sie eigentlich viel Spaß haben könnte, wenn das dann so klappen würde,
Ja.
wie sie
Ja, das ist
wollte.
halt das.
Also wenn
Genau.
er tot
Und
wäre.
das Einzige, was
Ja.
Horror daran ist, es geht um Sex und Tod. Weil im
Ja.
Horrorfilm haben die Leute ja Sex und sterben dann. Und hier haben sie halt Sex gleich mit dem Tod.
Na, hier sterben sie und
Ja.
haben dann Sex.
Oder leben und haben Sex. Ja, genau. Also man kann es, wir können es nicht
Ja.
extrem wenden, aber ihr merkt schon, was der Butti halt vielleicht auch mit sagen wollte, so im Statement zum Horrorfilm. Er hat es halt
Ja.
das, er hat es nun wirklich mal
Ja.
gezeigt, was eigentlich, worum es eigentlich wirklich geht.
Ja, es ist auf jeden Fall alles furchtbar interessant und durchaus unterhaltsam, aber ja, man sollte halt keinen Horrorfilm erwarten. Das ist halt wirklich sehr, sehr deutsch, sehr, sehr alltäglich. Und dann werden halt Leichen
Ich erinnere
gefickt.
mich noch damals in der Bibliothek, dass der BGK hat das dann auch dann so, der musste, hat auch geschrieben, ja, also dann schneiden die das Bein ab, dann stülpt Kondom drüber und haben die Sex mit der Leiche, das müsst ihr sehen. So, also, aber auch, sagt, wenn du wirklich
Ja.
da so irgendwie so einen Splatter-Film erwartest, dann bist du halt verloren.
Nee, da
Nee.
wirst du nicht glücklich. Ja. Nee, also finde ich auch lustig, dass das ein Film ist, der tendenziell halt irgendwelche
Ja.
Gore-Hounds anlockt, aber die damit garantiert nicht
Das
glücklich werden, weil das nicht das ist, was sie wollen.
Publikum war in Konnewitz jetzt das größte Teil waren halt, also ich würde jetzt mal sagen, Punk, Metal,
Ja.
Goth und Alternativ, also da war jetzt kein
Ja, aber
Horrorfilmpublikum, ja.
jetzt sind wir ja aber auch etliche
Ja.
Jahre später und jeder
Ja.
weiß, was einen da
Ja.
erwartet. Also auch wenn du ihn noch nicht gesehen hast, du weißt ja ungefähr, was das
Ja, das
ist.
brauchst
Ne? Also gerade wenn du
du.
halt zu so einer Veranstaltung gehst. Ne? Und
Ja.
aber ich kann mir vorstellen, damals, Leute sehen dieses Poster mit der Pornotante und dem Toten und denken sich, geil, das ist hier
Genau.
Splatterfest. Ne? Und das
Genau.
kriegst du halt nicht.
Kriegt auch
Ja.
im zweiten Teil nicht. Ist ja.
Ja, dann lass uns doch jetzt
Genau.
über den zweiten
Also
Teil
wir
reden.
sind zweiter. Wir haben ja im ersten Teil, sehen wir diesen Fuß, wie da diese Erde bei diesem Sarg wieder aussieht. Dann ist der Abspann. Dann sind wir jetzt bei Necromantic 2, The Return of the Loving Dead. Rückkehr der liebenden Toten. Das ist der englische und deutsche
Ja.
Untertitel des Films.
Ja.
Wir sehen also Monika, wie sie durch den Friedhof, also durch den Friedhof wandert und dann das Grab von Rob findet und es ausbuddelt und
Ja.
ausbuddelt. Und dann kommt eine der
Ja.
beeindruckendsten Kamerafahrten für so einen Film, weil mit diesem, wie quasi über sie drüber dann, wie sie das Sarg aufmacht, so drüber schwebt quasi. Also kameratechnisch ist Jörg Butgerath immer über allen anderen Amateurfilmen in Deutschland erhaben
Ja.
gewesen. Also die haben,
Der hat ein paar
ja,
gute Tricks
und
drauf.
dann schleppt sie halt die Leiche nach Hause und hat dann auch erstmal Sex mit der Leiche und übergibt sich.
Genau, das finde ich hier gut, dass sie das ein bisschen
Ja.
offensichtlich nicht so gut
Ja, das ist
verträgt.
wahrscheinlich ihr erstes Mal. Sie hat wahrscheinlich diese Neigung, aber wie gesagt, sie musste halt dann jetzt erstmal die Chance gesehen. Man sieht ja
Ja.
auch im Hintergrund den Zeitungsartikel, wo er weiß, dass es Rob ist, weil er hat ja Selbstmord begangen und ist ja dann das berühmte Nekrophiler, also warum nicht die Leiche vom Nekrophil nehmen.
Ja.
Und klappt.
Der würde das
Genau,
befürworten.
genau. Und dann merkt sie erstmal, dass es macht sie zwar an, aber es ist halt doch noch der Ekel da und deswegen übergibt sie sich erstmal. Und dann
Ja.
lernen wir auch die Figur, die von Mark Rieder gespielt wird, ich glaube Mark heißt ja auch im Film, der
Ja.
pornosynchronisiert in Ostberlin. Woran sieht man, dass
Richtig.
es Ostberlin ist, außer Trabis im Bild, wenn er das erste Mal auftaucht? An den
Keine Ahnung.
Straßenbahnen.
Ah,
Straßenbahnen sind
okay.
Ostberlin, U-Bahn sind Westberlin.
Ja,
Und natürlich dann die
ja.
ganzen Trabis,
Okay.
Wartburgs und Parkers. Also. So sah ungefähr meine Kindheit
Ja.
aus.
Ja, ich war zwar damals mal in in
Ja. Ja.
Ostdeutschland, nicht Ostberlin, aber da war ich sehr, sehr
Ja.
klein.
Ich habe sogar ein Bild, wie ich als Kind in Ostberlin bin, quasi.
Ja.
Kann ich hier rausholen, kann ich dir mal schicken. Warte mal. Das ist, ich schicke das mal in die Discord-Gruppe. Discord, genau. Ja, genau, da bin ich in Ostberlin. Also, gesagt, wir waren auch kurz nach dem Mauerfall, aber das ist eine meiner ersten Erinnerungen an Ostberlin. Sprachtext, genau. Erinnere ich mich daran, dass wir, glaube ich, U-Bahn auch gefahren sind und überall haben wir versucht, Leute Steine der Mauer zu verkaufen. Ich glaube, das ist
Ich
das.
dachte im ersten Moment, auf dem Bild hättest du keine
Ja,
Arme.
es ist.
Die kamen
Ja.
erst später.
Aber man sieht es auch, denn es ist auch noch Alex,
Ja.
Alexanderplatz, also das ist da am Alex, das es also
Ja,
gibt, den sieht man ja
ja.
auch in Necromantic 2, den Alexplatz, den es nicht mehr gibt mit der
Mhm.
ostdeutschen Reklame. Also es ist halt ein sehr ostdeutscher Film, weil gedreht, was günstig ist. Und Mark spricht
Cool.
dann mit seinem Telefon, mit seiner. Okay, der Film geht ein bisschen länger, wir versuchen es mal schneller. Mark hat eine Freundin, mit der wir eigentlich ins Kino gehen. Die kommt nicht, er trifft da Monika, die beiden schauen sich den Film an, die machen Spaß auf der Kirmes, ostdeutschen Vergnügungspark, der auch wieder nach meiner Kindheit aussieht, weil die sahen alle ungefähr so aus. Essen einen ostdeutschen Hamburger, Kreletter, das ist wirklich, das heißt wirklich Kreletter. Und die Kettwurst, könnt ihr googeln, gibt es immer noch, glaube ich. Mich nicht, ich hätte neulich erst eine Kreletter wieder. Ja,
Was eine
das
Krillette?
ostdeutsche Hamburger. Das ist halt, das
Ah,
heißt einfach
okay.
Kreletter. Hier am Hauptbahnhof beim Bäcker gab es eine Kreletter. Es ist halt ein bisschen, das Brot ist ein
Okay.
bisschen lappriger, ist halt eine Bulette mit ein
Ja.
bisschen Käse und
Ja.
Ketchup. Und eine
Ja.
Kettwurst ist halt
Ja.
so gedünstetes Brötchen, das ist ausgehört, da wird die Wurst reingestopft mit Ketchup und sowas. Also das ist ostdeutsche Hotdog. Also gibt es auch noch
Okay.
in Ostberlin, also in Berlin und Ostdeutschland. Also genauso wie
Garantiert.
unser Jägerschnitzel auch das einzige richtige Jägerschnitzel ist. So leid es mir tut, das muss
Ach, jetzt geht das wieder los.
ich sagen. Entschuldigung.
Immer dieses, unser Essen ist das einzig wahre, alles andere ist falsch. Ach, ihr könnt mich doch alle mal am Arsch
Ja, aber
lecken.
die Jägerschnitzeldegustation
Na.
ist übel. Ich habe.
Es ist alles
Weißt
furchtbar.
du, wie ich geguckt habe als Kind, als wir das erst mal im Westen gemacht haben? Ich hab mir einen Jägerschnitzel bestellen lassen.
Ja, kriegst halt was
Ja,
anderes, klar.
das war ein
Ja.
Kulturschock.
Ja, aber ich finde das
Ja.
hier ganz interessant. Hier sind die da ganz diplomatisch, die sagen, ja, da in dieser anderen Präfektur, in der anderen Stadt, da macht man das halt
Ja.
anders. So.
Ist ja.
Aber in Deutschland ist das
Ja.
immer so ein Rumgewichse.
Ja.
Unser ist das einzig
Ja.
wahre! Oh mein Gott, ihr dummen
Ja.
Arschlöcher, ihr geht mir so auf den
Es
Sack.
ist ja auch mehr Gag, genau.
Genauso sind es jetzt Berliner oder Pfannkuchen oder Krapfen oder leckt mich doch am Arsch. Ich kann auch eine Pizza mit verschissener Ananas essen, wenn ich da Bock drauf hab.
Genau. Dann,
Das
ja.
schmeckt
Dann gehen sie
nämlich.
noch in die Geisterbahn. Ich habe
Ja.
bei dem Film kommen wir Kindheitserinnerungen hoch, das ist so schlimm. Gehen dann in den Tierbock, beziehungsweise ins Riesenrad, da verliebt er sich unsterblich in sie. Und dann werden sie ein Paar, plus Monika hat halt ein paar Probleme, weil sie ist halt nekrophil, sie hat die Leiche, die sie dann
Die hat eine Neigung.
zerstückelt in einer sehr langen Zerstückelungsszene.
Oh Gott, ja, die war auch
Ja,
schlimm.
die ist auch.
Vor allem, weil du auch gesehen hast, wie schlimm das für
Ja,
sie
sie
ist.
leidet richtig und das ist halt auch schwer. Und dann,
Ja.
ja, das glaube ich neben Pusher 3 eine der längsten Zerstückelungsszenen in der Filmgeschichte. In Pusher 3 dauert das 10 Minuten.
Okay.
Nicholas Winding Refn wieder, also NWR. Auch NWR
Ja.
wieder umgebracht in diesem Podcast. Ja, und sie leidet halt. Der sagt, du merkst halt, es ist halt nicht wie in anderen Filmen, wo das halt. Yeah, ich zerstücke jetzt eine Leiche, ich habe Spaß dran und das geht schnell, sondern nee, sie leidet und das ist erstmal ziemlich kompliziert und schwer, das zu zerstückeln. Weil sie hat ja Probleme schon, die Hand abzubekommen.
Du kriegst ja auch nicht einfach so eine
Ja.
Leiche. Du überlegst, du willst
Dann
zerstückeln,
hebt
armes
sie den
Kind.
Kopf auf und sein bestes Stück, seinen
Ja.
Penis, den sie in den Kühlschrank packt.
Ja.
Ja.
Was ich auch lustig finde, ist, Jörg hat anscheinend
Was?
einen Fetisch dafür, Pimmel zu zeigen.
Ja.
Ständig Pimmel, 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 Pimmel.
Ja.
Ich meine, warum nicht,
Andere
aber, hä?
zeigen gerne Füße.
Ja, ich finde Füße aber zumindest ästhetisch
Ja,
ansprechender als Pimmel.
das hat ja hier berühmter deutscher Schweizer Filmproduzent Erwin Zedetti gesagt, dass Penisse auf der Leinwand nie ästhetisch gut aussehen können oder tun. Also, es ist sehr schwer, ein Penis.
Da kommen wir bei Schramm
Ja,
dazu.
die Penis, ja, genau. Ja, dann, mach. Und dann hat Mark, dann lernen sich kennen, Monika hat Gewissensbisse, sie verlieben sich, sie haben Sex, aber Mark merkt halt langsam, irgendwas stimmt mit Monika nicht. Sie möchte Dinge, dass er stillhält beim Sex, sich nicht bewegt, sie hängt ihm kopfüber auf, macht Fotos von ihm. Er findet den Penis im Kühlschrank beim Frühstück nach der Liebesnacht. Er kommt sie besuchen mit der Pizza und dann, wo sie mit ihren anderen Freundinnen, das ist die merkwürdigste Szene im ganzen Film, wo sie diese Robbenbaby-Adoption anschauen,
Es ist
ja,
großartig.
das ist,
Also es ist total widerlich, aber eine fantastische
könnte auch ein
Szene.
David Lynch-Film sein. Also wirklich. Da sitzen einfach eine Frauengruppe, die
Ja.
gucken sich eine Adoption vom Robbenbaby an und essen dabei Pralinen.
Und
Ja,
Essen dabei.
dabei Pralinen.
Ja. Das ist großartig. Das ist halt wieder dieses Ding, es ist alles total natürlich und alltäglich, da passiert nichts
Ja.
Ungewöhnliches. Es ist total normal, sich so eine Robbenobduktion anzugucken. Das ist ja auch das Ding, er kommt ja dann anschließend rein und sagt so, oh, was guckt denn ihr da, ne, macht sie das Video an und er findet das halt total schlimm. Und dann sagt sie natürlich auch, was ist denn daran schlimmer, als ständig irgendwie Pornos mit Pimmeln in Großaufnahme zu gucken? Und Jörg zeigt mir ständig Pimmel in Großaufnahme.
Humor hat er.
Der
Humor
Sack.
hat er.
Ja,
Dann
guter
hat
Mann.
aber Mark ist halt wirklich fest verliebt. Er hat diese rote Brille auf und ignoriert alle Warnsignale, die man ignorieren könnte, die man hat. Er hat noch so diese Traumsequenz ist auch herrlich in dieser Bar, die er dann hat. Mit diesem Besoffenen dann nochmal, wo er dann auch sein Leben, dann hat ja Monika ihre Traumsequenz noch, wo sie das Lied singt und diese schöne Überblendungen sind. Und dann kommt er wieder zu ihr. Sie küssen sich, die Kamera dreht mit sich mit den beiden, sie sind auf dem Bett. Und dann kommt die Szene, die gerne mit Basic Instinct verglichen wird, aber der Film ist eher gedreht worden. Also es ist einfach purer Zufall. Und unser Mark stirbt. Und das war das Verhängnis für den Film erstmal. Weil Monika
Ja, großartig.
köpft ihn und macht dann einen Cock in seinen Penis und setzt den Kopf von Rob wieder drauf und ist glücklich und zufrieden. Und stellt dann am Ende noch fest, dass sie schwanger ist. Und dann
Genau.
gibt's den Comic
Großartiges
noch
Finale.
Son of Necromantic quasi, der dann 20 Jahre später spielt.
Ach du Schande.
Ist auch ein Booklet, ist
Mit
im
dem
Booklet
Kind.
des Mediabooks drin. Das kann man auch kaufen. Gibt es immer noch für 6 oder 8 Euro bei Amazon, bei jedem geneigten Buchhändler. Also ist halt dann quasi der dritte Teil, der halt nie verfilmt worden ist. Genau.
Ja.
Und dann sind wir.
Ja, aber ja,
Wir sind jetzt
irgendwie.
also quasi mittendrin in dem bösesten Film, den ein deutscher Regisseur je verbrochen hat. Außer die wirklich bösen Filme von Leni Riefenstahl und Co., die definitiv. Oh, ich mag diese Frau nicht. Zum Glück ist sie schon lange tot. Ich habe irgendwann mal ein Interview mit ihr gesehen, von Arte, wo es um deutschen Film ging, irgendwie, wo es so eine Box, wo es über die ganze Filmgeschichte geht, da war so ein, dabei, wo sie dann Sachen erzählt, ey. Also, wo man echt denkt, so Alter, man merkt echt, wo du gelebt hast und was nicht aus deinem Kopf gegangen ist. Boah, schlimme Frau. Nee, Entschuldigung. Ich schweife ab. Genau, wir sind bei Necromantic 2. Den hast du auch gesehen?
Ja,
Ja.
ich habe den auch gesehen und ich finde ihn gar nicht so schlimm, wie er gemacht wird. Natürlich, diese
Ja.
Robbenszene ist natürlich wieder extrem unangenehm, aber wie die eingebaut ist, im Sinne von, die sitzen da und essen ihr Kram und gucken diesen Film und finden das total normal, finde ich das sensationell gut. Was mich dann hier ein bisschen weniger begeistert hat, war einfach die
Ja,
Spielzeit. Ich finde den zu lang.
ist wirklich, also deswegen kriegt er von mir auch nie 5 Sterne, weil 101 Minute ist halt ein bisschen zu lang. 110, ja
110
stimmt, ja, stimmt,
heißt es
110,
hier.
stimmt, ja, ist ja Stunde
Ja.
41, ja. Es ist halt wirklich ein bisschen zu lang.
Ja, ich meine, es passt halt, weil es eben genau das ist wieder wie beim ersten so. Es ist alles total alltäglich. Die Dinge, die passieren, sind total banal. Sie gehen halt ins Kino, sie gehen in den Vergnügungspark, sie machen Zeug, ne? Und du siehst sie bei der Arbeit und hier und da. Und das ist aber hier ein bisschen zu
Ja,
langweilig, finde ich. Also für mich auf jeden Fall.
es ist definitiv jetzt ist halt wirklich ein bisschen zäher Film und langweilig. Muss ja nicht unbedingt was Schlechtes bedeuten. Ist ja
Nee, das ist nicht schlecht. Deswegen sage ich aber auch, ich habe die Filme wahrscheinlich alle ein bisschen zu dicht zusammengesehen, denn dieses bisschen Langweilige, das ist das, was in den anderen beiden auch kommt. Und das fand ich beim ersten Nekromantik ein bisschen schöner, weil der ein bisschen kompakter ist, der ist auch ein bisschen witziger. Aber das finde ich, dass das ist so ein Ding, was sich anscheinend auch durch Jörgs Arbeit dann durchzieht. Und es passt durchaus. Aber wenn du jetzt so den Moment hast, wo du sagst, ach scheiße, ich muss den Kram noch für den Podcast gucken und vielleicht auch nicht 100% in der Stimmung bist, dann ist das schon so ein bisschen so, immer noch gut. Es passt wunderbar, aber ich fand es im ersten besser.
Definitiv, ja. Die Länge ist halt wirklich das, was so vielleicht, ich erzähle halt nicht über die Länge, es kann natürlich auch sein, pure Absicht sein, dass man halt nochmal die Horrorfans verschreckt, was halt da die Zensurbehörden.
Funktioniert ganz sicher.
Zensurbehörden hat es halt nicht abgeschränkt, unsere gute deutsche Staatsanwaltschaft. Okay, kommen wir mal ganz.
Aber deswegen sage ich aber auch, dass dieses Argument, dass es ein Kunstfilm ist, eigentlich ganz gut passt.
Doch, ich glaube, ich verstehe aber auch, warum er mit der. Ich meine, er nimmt das an, er macht auch Spaß drüber, erzählt halt auch, weil es halt das ist, was ihm Arsch gerettet hat. Es ist.
Ja, dass er das nicht im Sinn hatte, ist ja was.
Also, was ihm auch schon alles erzählt worden ist, aber das offizielle Schreiben, also Folgendes passiert, Nekromantik 2 lief nach seiner Premiere in Berlin im Münchner Kino. Da ist dann die Staatsanwaltschaft reingeplatzt, hat die Vorführerin erstmal verhaftet und den Film beschlagnahmt. Dann wollten dann auch den Film gleich vernichten und alle Kopien mal wieder rausrückten. Die haben dann gesagt, geht nicht, das negativ, das Original ist, tut uns leid, das ist leider in den USA, weil wir da Vertragsrechte haben, die stellen gerade Kopien. Das war natürlich versteckt in der Wohnung von Franz K. Also stand Franz K. nach Kafka. Weil sie da gerade Schrammen schon gedreht haben, konnten sie es halt verstecken. Da guckt halt keiner nach. Und dann wurde ein Gutachten vom Gericht erstellt, ob der Film eine Kunst ist oder nicht. Weil was viele vergessen, was wir auch manchmal gerne verdrängen, ist, diese ganzen Filme, die bei uns beschlagnahmt werden, das ist ja theoretisch die US-Firmen und die Regisseure lachen darüber, weil Deutschland ist halt für die ein kleiner Markt. Aber als Deutscher, Dirk Gutgereit hätte keine Arbeit mehr bekommen. Du bist ja verurteilt wegen Gewaltpornografie, Gewaltverlegung, beschlagnahmt nach einem bösen Paragraphen. Und sein Extrem ist, dass du kannst mit dem Film kein Geld mehr verdienen in Deutschland. Nicht vertreiben, nichts. Du bist halt gebrannt worden. Deswegen haben wir auch dieses Gericht das angefochten und hat sich dann Gutachten angeguckt. Der kam halt zum Schluss durch die ganzen Szenen der DDR, weiß ich auch, es wird Absicht auch ein bisschen oft betont, eine Flucht vor dem, also Monikas Flucht vor dem Sozialismus, deswegen köpft sie Marx, ihre Befreiung vor dem Sozialismus und Kommunismus, damit sie in einer demokratischen, freien Welt leben kann.
Großartig.
Das ist die offizielle Kunstbegründung dieser Filmkunst. Das ist eine Flucht vor dem Sozialismus.
Das finde ich sensationell. Ja. Das ist herrlich.
Ist auch Teile des Gutachtens sind doch in seinem Buch mit abgedruckt und sowas, also das lohnt sich wirklich. Also das Buch ist jetzt nicht nur geschichtlich, sondern wirklich auch filmhistorisch vielleicht interessant für sowas, weil es ist einzigartig, dass ein deutscher Film quasi Nachkriegsfilm in so einer Zeit so beschlagnahmt wird und so ein Prozess gemacht worden ist. Heutzutage denkt man sich so, gut, ich habe zum Teil sieht man in jedem Film ab 16 jetzt neuerdings schlimmere Sachen. Also
ist halt die Frage, wie definierst du schlimmer, ne? Also erstmal halt diese Tiergewalt, die ist schon enorm.
Aber die
die anderen Sachen, die anderen Szenen, die sind jetzt halt nicht so exzessiv gewaltig. Klar, diese Köpfungsszene ist schon derb. Aber halt so was viele ja immer bei diesen ganzen Beschlagnahmen und Zensurgeschichten und so weiter mit reinziehen, ist ja der moralische Aspekt. Und dann ist wieder die Frage, wie willst du da Nekrophilie einstufen, Sex mit Leichen, überhaupt Leichen aus dem Friedhof zu klauen, ist glaube ich auch so ein Ding, wo sagen, das ist moralisch so daneben. Das geht nicht.
Das ist die einzige Straftat, die du machst. In Deutschland. Also das ist das Einzige. Das ist Schändung der Leichenruhe oder Todesruhe, so nennt sich das, der Grabschändung. Alles andere
ist komischerweise. Ja, aber moralisch.
Ja, moralisch ist definitiv fragwürdig und verwerflich.
Ne, wenn du so ja. Actionfilm hast, ist ja auch oft die Frage, warum passiert die Gewalt, in welchem Kontext passiert die Gewalt? Da geht's ja nicht nur darum, wie schlimm die Gewalt ist, sondern wie ist sie motiviert oder was auch immer. Beziehen die ja angeblich auch mal mit ein. Und insofern kann ich das schon verstehen, wenn dann manch einer vielleicht mehr Probleme damit hat, dass da eben Tote geschändet werden.
Ja, genau.
Ne? Also kann man zumindest ein Argument für machen, dass das vielleicht schlimmer ist als manche Sachen, die du in einem FSK 8, 16 Film siehst, wo irgendwie Leute umgebracht werden.
Aber, genau.
Kann man argumentieren, wenn man das möchte.
Deswegen auch dieser Film, wie gesagt, alle Filme sind nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren geeignet, also.
Ne, auf keinen Fall. Also da würde ich auch von ausgehen, dass die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt begreifen, was da passiert, worum es da überhaupt geht. Ne, und das ist schon okay, dass das für Erwachsene ist. Was ich noch mal kurz erwähnen möchte, ist, dass ich Monika M. viel toller finde als die andere. Wie war ihr Name?
Beatrice M.
Beatrice M., genau. Also ich finde sie hier irgendwie viel, viel besser. Also da haben sie auf jeden Fall die bessere Schauspielerin gefunden, auch wenn die sonst, glaube ich, nicht viel gemacht hat. Sie war ja dann nochmal im Schramm und hat sonst noch ein bisschen was für, im ersten Nekromantik war sie auch schon. Ah nee, das ist was anderes.
Mickey.
Das ist eine Doku über ihn. Über
noch Dokus und Mickey, auch sonst nichts weiter. Was man jetzt wüsste mit diesem Namen.
Aber
jemand zu löchern, was sie sonst noch gemacht hat.
Ja, ja, aber sie finde ich ganz hervorragend. Ich finde auch den Typen, der ihren Freund hier spielt, der Marc, der macht das auch ganz gut. Also du merkst schon, es ist alles eine Nummer professioneller.
Ich kann, pass auf, folgende lustige Sache. Sie haben ein Casting für Necromantic 2 gemacht für die Hauptdarstellerin. Sie haben keine gefunden.
Ja.
All die bei dem Casting da waren, sind die Freundinnen von Monika in der Szene mit Robbe.
Ah.
Monika wurde gefunden von Franz Rodenkirchen. Oder Manfred Jens, ja, von Franz und Mang, der war abends im Haus an der Friedhofsmeier im Kino, so eine Dreifachvorstellung, da war auch Monika. Er hat Monika gesehen, hat sie angesprochen, gefragt, ob sie in einem Film mitspielen möchte und sie sagte ja. Sehr jung und naiv.
Und sie wusste wahrscheinlich noch nicht, was für ein Film.
Sie hat dann das komplette Drehbuch gekriegt, wie gesagt, wie beim ersten Teil, konnte man entscheiden, was sie machen möchte und nicht. Sie sagt auch, sie weiß nicht, warum sie das damals gemacht hatte. Sie sagt, sie war damals jung und radikal.
Brauchte das Geld?
Gab es kein Geld dafür.
Nee. Ja, natürlich nicht.
Ja, als ob die jemanden bezahlt haben. Außer einen Schauspieler bei Toolsking. Also angeblich. Nee, aber sie war jung und progressiv und dachte, ja, warum nicht? Ist ja einmalig, also ist mein Körper und ich bin dann auf
Film. Klar, wann kriegst du schon mal so eine Chance?
Hat dann mitgemacht und tapfer mutig mitgemacht. Also man muss ja sagen, sie hat eine starke körperliche Rolle in diesem Film und muss sehr viel machen.
Oh ja.
Also vom Sarg ausbuddeln, was die anderen gemacht haben, aber diese Leiche zerstückeln, es sollte auch wirklich schwer aussehen. Das ist ja Skelett aus dem ersten Nekromantik drin. Mist, ich hab's wieder vergessen erwähnen. Die Leiche im ersten Nekromantik hat zwei linke Füße. Deswegen sieht man nie beide Füße eigentlich.
Ach, der Schande.
Und das Skelett ist halt auch nochmal in dieser Leiche mit drin, oder ist auch das aus dem Todesking. Deswegen wirkt diese Leiche auch so schwer beim Zerstückeln. Das sollte so aussehen. Deswegen wirkt diese Szene wahrscheinlich auch, weil sie da wirklich da mit voller Kraft da sägen muss in dieser Badewanne. Und so, also ja.
Genau. Ja, ist auch gut so. Ist gut so. Wirkt wunderbar. Also, wie gesagt, sie spielt da gut, sie macht das wunderbar. Also, Monika, falls du uns hörst, gut gemacht.
Der Podcast wird definitiv aber bei Jörg Puttgart landen, hallo.
Nee, aber insgesamt, man merkt halt, hier ist schon alles viel professioneller. Du hast die geileren Kamerafahrten und so Kram, hast du ja schon erwähnt. Die Schauspieler sind ein bisschen besser. Na, also es ist halt wie auch immer noch kein professioneller Schauspieler dabei, aber die machen das alles schon ein bisschen besser. Es wirkt alles ein bisschen besser, es sieht besser aus. Im Prinzip alles so die typische Fortsetzung, inklusive dass es halt ein bisschen schlechter ist als der erste.
Und es ist auch auf richtigen 16 mm gedreht. Der Todesking ist auf 16 mm Schmalfilm noch gedreht, also wieder ohne Negativ, aber das ist auf echten 16 mm gedreht. Das ist noch richtig nicht richtig Kino. Schramm war schon auf 35 mm Flur ab. Aber es ist schon mal 16 mm, das ist schon mal Fortschritt. Heutzutage drehen Leute immer noch 16 mm Filme. Also und wieder. Die decken ja alle neuerdings. Das Filmmaterial ist ja wieder im Kommen, habe ich gehört. Und das ist.
Ja, ist wieder im Kommen. Und Dingens, Tsukamoto hat ja auch ewig noch auf 16 mm Film gedreht.
Ja, das ist.
Also ich glaube, sein letzter war Snake of June, der auf 16 mm gedreht wurde. Na, das war ja auch schon was frühe 2000er irgendwann.
Ja.
Aber was ich gerade beim ersten noch vergessen habe, die Kinoszene, die ich so geil fand, hier gibt's ja auch eine Kinoszene und die hier ist auch viel schlechter.
Das ist eine. Ja, ich kann dir die auch erklären. Die Eierszene.
Ja,
Pass auf,
erklär
also
mal.
früher gab es ja so, die haben ja auch, waren ja auch Horrorfans, die haben Fangoria gelesen und jeder Film, den die Fangoria schlecht fanden, wollte sagen, der ist genauso schlecht wie mein Essen mit André. Wir alle wissen ja jetzt aus Filmhistorie-Sicht, mein Essen mit André ist kein schlechter Film. Auch die wussten das nicht, die haben sich dann wirklich mal mein Essen mit André ausgeliehen, haben die angeschaut und verstanden, ey, das ist doch ein super Film. Und dachten so, na gut, dann bauen wir jetzt auch wieder Film ein und bauen mein Essen mit André ein. Mit dem Sänger von der Tödlichen Doris. Das ist eine Kunstmusikgruppe aus Berlin, die wahrscheinlich man auch wirklich nur aus West-Berlin kennt sonst. Der Typ hat auch in Reykjavik ein Goethe-Institut alleinhändig aufgemacht und wurde dann vom Goethe-Institut verklagt, weil es nicht durfte. Solche Sachen. Und der redet dann halt quasi auf Französisch über Eier. Mit diesen ganzen Eierbechern. Das ist eigentlich ein Gag. Das ist halt ein Gag und ein bisschen Parodie und Hommage an mein Essen mit André. Humor, der. Wenn man es nicht weiß, versteht man es überhaupt nicht, was diese Szene soll, diese Kinoszene.
Nee, aber das geht mir auch gar nicht darum, dass der Film so merkwürdig ist, sondern es geht mir darum, wie die Szene an sich aufgebaut ist. Denn in diesem hier gehen die beiden halt ins Kino und gucken sich diesen Film an, was halt insofern ich interessant finde, ist, als dass du sie halt hast, die halt nekrophil ist und du den Typen hast, der halt eigentlich Pornos synchronisiert und die sich dann diesen merkwürdigen Kunstfilm anschauen, wo Leute nackt am Tisch sitzen und Eier essen und der Typ erzählt irgendwas über Vögel. So, und was aber im ersten Teil so geil war, ist, dass er ins Kino geht, sich diesen komischen Slasher-Film anguckt und du aber viel mehr Fokus auf das Publikum hast, du im ganzen Publikum ständig siehst, was die Leute machen und treiben. Ich könnte mir den ganzen Film angucken, das war so meine Erkenntnis nach diesem Film, dass ich eigentlich einen Film sehen möchte, wie Leute im Kino sitzen und einen
Gibt
Film
es
gucken. Ja?
im
Gibt's bestimmt.
Augenblick der Angst. Da geht's um
Okay.
Film im Film. Dann hast du immer eine Szene, wo Leute im Kino den Film gucken und dann im Film nochmal einen anderen Film gucken. Fantastische Filme aus Spanien aus den 80ern. Musst du dir angucken, wenn du sowas magst. Das sollte genau der.
Ja, das ist ein super Konzept, ne, weil du einfach so die ganzen typischen Kinomenschen hast, die da eben sitzen und sich diesen Film
Und
angucken.
zum
Und
ein
riesen
bisschen hast du es
Spaß.
natürlich auch beim ersten Demons, also Dämonen, beziehungsweise in Deutschland Dämonen 2, den man jetzt endlich erwähnen kann, weil nicht mehr indiziert beschlagnahmt ist. Meine 4K UQ-Player ist nicht mehr ist jetzt legal in meiner Sammlung, die ich legal bei Amazon kaufen konnte, komischerweise. Also Amazon gibt auch einen Fick drauf, welcher Film
Ja.
beschlagnahmt ist und welcher nicht mehr. Das ist
Ach,
ein.
die hatten doch auch schon Streaming-Gedöns,
Ja.
was eigentlich
Das
indiziert
ist,
war und
glaube
so
ich,
weiter.
allen
Also.
vollkommen neuerdings egal. Warum solltest du eigentlich auch noch, solange du keinen Nazi-Propagandascheiß vertreibst, ist doch vollkommen egal.
Und selbst da, jetzt scheint mir die Mentalität zu sein, solange sich keiner beschwert,
Genau.
interessiert's
Nee,
keinen.
aber.
Genauso wie Leute auf Twitter ihre Raubkopien anpreisen und wenn sich dann der Rechteinhaber beschwert, ja, komm, wir löschen es halt schnell.
The Flash.
So
Ein,
was?
zwei Millionen?
Ihr seid doch alle wahnsinnig.
Ja. Ach, nee, aber genau, dieses Kinoszene und dann, genau, diese Kinoszene, irgendwie Angst, Kinoszene, der Kommentar 1, genau, der Killer, das ist ihre Parodie auf einen Serienkillerfilm war und sie auf mein Essen mit André. Sie mögen Film und Film, außer bei Schramm. Aber gut. Schramm.
Aber die ganzen Filme, die haben halt auch immer irgendwie so einen Filmbezug, so einen Filmfanbezug und das finde
Ja,
ich ganz toll.
natürlich, das ist Leidenschaft, die Filmfans musst du mit reinbringen. Genau.
Ja,
Aber ja, das ist ja auch
ja.
wieder im Original Sputnik-Kino gedreht. Das gibt's, glaube ich, leider nicht mehr, aber der Saal steht noch. Und dann hast du halt, da ist ja halt diese schöne Szene vom Alexanderplatz aus der DR-Sicht mit diesen Leuchtreklamen, die es so leider nicht mehr gibt. Und der Hauptdarsteller Max
Ja.
Rieder hat Musiklabels und ist Technoproduzent in Berlin aus Brüssel. Der hat auch die wunderbare
Oh.
Doku gemacht, B-Movies, Burn, Lust and Sounds. von 1979 zu 1989.
Okay.
Nutzt er halt auch Filmmaterial
Okay.
und macht dann
Cool.
quasi seinen Essay-Film, erzählt dann quasi seine Geschichte, wie er nach Berlin kam, was er so erlebt hat und so. Da sind auch Szenen aus Necromantic 2 mit dabei.
Okay,
Lohnt
cool.
sich auch, genau. Mark ist halt wirklich sympathisch. Er ist ja auch schon im Todesking zu sehen. Das ist sein Uniform. Er ist halt Uniformfetisch. Stammt alles, dann gibt es eine Privatsendung. Aber ja, genau. Necromantic 2, Monika, genau. Genau, Necromantic 2 hat halt wahrscheinlich auch das, was ihm nicht so interessant macht. Wie gesagt, außer das Finale. Es hat nicht diese Szene mit diesem Dreier, sondern diese Dreiecksbeziehung ist halt quasi mehr so in Monikas Kopf und damit Mark, weil die Leiche von Rob ist halt nur noch im Kühlschrank dann irgendwann. Und der Kopf halt.
Ja, ich meine, der große Unterschied, und irgendwas muss man ja anders machen im Vergleich zum ersten. Im ersten Teil hast du ja das Pärchen, was zusammen dann diese Leiche reinholt und darüber dann quasi auseinandergeht, weil ihr Problem ist ja auch, dass er dann aus diesem Job gefeuert wird und er dann keine neuen Leichen mehr ranschaffen kann und kein Geld mehr ranschaffen kann. Und die alte ist ja auch schon ganz schön abgenutzt, ne? Sie steht dann und sagt, schau mal, wie das schon aussieht, so. Ne, wir brauchen bald einen neuen, der ist ja schon totgefickt. Und das ist ja das, woran die Beziehung letztendlich scheitert. Und hier scheitert sie ja daran, dass sie diesen Fetisch hat und er eben nicht und er das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ne? Und das ist ja schon wichtig, dass du nicht einfach nochmal denselben Film machst. Also.
Das Bild, was sie da im Hintergrund hängen hat, ist sogar ein Zeichen von einer echten Nekrophilen. Ich vergesse immer ihren Namen. Der hat auch ein Buch
Okay.
drüber geschrieben. Das ist eine der wenigen nekrophilen Frauen, weil sonst tritt Nekrophilie wahrscheinlich meistens wirklich unter Männern auf.
Okay.
Weil wir haben in Necromantic 1 gelernt, ist es sehr schwer, als Frau Sex mit einer männlichen Leiche zu haben. Im herkömmlichen Sinne. Ja, also.
Lernen wir hier
Ja,
auch so ein
deswegen der
bisschen,
Krogring.
wenn sie dann den Kabelbinder
Nee, es war ein
drum
echter,
wickelt, damit das
es
Ding
war ein
noch
echter
steht.
Krogring aus dem schwulen Sexshop.
Ach, war ein
Ja.
Cockring, na gut. Ich dachte,
Nee,
es war ein
Kabelbinder hätten wir
Kabelbinder.
nehmen können, wäre einfach gewesen. Aber nee, sie haben echt einen Krogring besorgt.
Ja.
Ja.
Naja. Aber steht noch prächtig, also
Ja, die
insofern.
Penisse, die verfolgen einen in
Ja.
diesen vier Filmen. Und
Ja.
Vagina Bettmatze.
Aber ist vielleicht auch so ein Ding, was das potenzielle Publikum ein bisschen abschreckt, denn wir wissen ja, so ein richtig harter Kerl, der ist meist so ein bisschen homophob und hat keinen Bock auf Pimmel. Und ne? Da kannst du auch wieder verstören, ohne eigentlich was Schlimmes zu
Genau.
zeigen. Ne?
Ja. Aber mit zwei Frauen dienen mit einer Leiche. Oder drei Frauenleichen.
Ja, das ist natürlich, das ist ein ganz was anderes.
Das ist halt,
Ne? Mehr Frauen, mehr Titten. Ne? Aber so ein Pimmel, den willst du ja nicht sehen. Oh Gott.
Aber ja,
Da muss ich wieder dran denken. Wie hieß er denn? Love von, wie hieß er? Der französische
Gaspar
Skandalregisseur.
Noé, Love. Oh, in 3D.
Gaspar Noé,
Definitiv.
genau, der 3D-Film, wo dann schön in die Kamera abgespritzt wird, wo ich mir dachte, den Film hätte ich dann doch gerne im
Ich
3D-Kino
auch mit dem
gesehen.
Publikum dazu, wo diese Szene aus der
Ja.
Vulva liest, wie der Penis da rein. Ja, ich hätte das gerne in 3D mit einem Publikum gesehen, die nicht weiß, was einen erwartet.
Ja.
Die Reaktion müssen
Ja,
fantastisch gewesen
großartig,
sein.
großartig.
Ja.
Ja.
Ja. Aber nein, also Necromantic 2, ja gesagt, ist halt der ostdeutsche Film, der seine Karriere so, ja gut, also Kunstfilm, das jetzt, also gesagt, kann nicht nur beschlagnahmt werden, gehört auch offiziell Kunst. Sie lassen ihn deswegen auch in Ruhe gelassen, aber er wollte halt sich immer frei ausdrücken, deswegen ist er dann auch zum Theater gegangen. Also, weil da guckt keiner drauf und lässt
Ja.
dieser Kunstgedanke immer noch mehr fallen, egal was du machst. Also, wenn du auf Theater
Richtig.
bist, ja?
Mir ist gerade. Ja. Nee, also erzähl erst mal
Ja, auf der
fertig. Ja.
Theaterbühne hat auch gesagt, guckt halt keiner drauf, was du machst. Da ist ja der Kunstgedanke immer mehr. Da kannst du deine Fantasien ausleben lassen, wenn du halt ein Theaterstück über einen Exorzisten machst. Übersessenheit.
Ja. Ja, aber ganz kurz nochmal zum Thema, Leute, die nicht wissen, was sie erwarten und Publikumsreaktion. Ich war mal in einer Sneak Preview und habe einen relativ normalen Film gesehen, nämlich von Steven Soderbergh, Behind the Candelabra. Kennst du den? Sagt dir da
Nee.
irgendwas? Das ist ja so ein typisches Biopic über den Musiker Liberace. Und der wurde gespielt von Michael Douglas und sein Liebster wurde gespielt von Matt Damon. Und da gibt's halt so richtig derbe, schwulen Sexszenen. Und dann hatte ich so schräg vor mir oder hinter mir, ich hab's vergessen, so eine Gruppe so richtig harter Typen. Und die mussten dann natürlich leider das Kino verlassen, weil sie das einfach nicht ertragen konnten, wie diese beiden Männer sich in den
Oh
Arsch
Gott.
ficken. Es war herrlich. Hatte einen Riesenspaß.
Das, ich habe
Ja.
das meiste, wo Leute das Film verlassen hatten, war damals zum Midnight Movies im UCI-Kino bei Toxic Avenger 4. Da lief der unzensiert.
Okay.
Bei Gutter
Okay.
Boys vorher auch. Oh, Toxic Avenger 4 sind die Leute reihenweise aus dem Film gegangen. Ich glaube,
Was ist denn das Problem bei To- Ich habe noch nie einen Toxic Avenger gesehen. Ich weiß
es
ungefähr,
ist
was das ist,
halt
aber was ist denn beim vierten so
nicht
schlimm?
wirklich, es ist halt blutig, es ist halt derbe Humor und alles überspitzt, es ist halt sehr, sehr
Hm.
traumalastig, es ist halt
Ja gut, ist halt
sehr, sehr
Trauma.
edgy Humor, ne, haben, und das ist halt ein normales Publikum, dem wahrscheinlich irgendwie was anderes erwartet. Bei Gutter
Okay.
Boys konnte ich es noch verstehen, dass da sehr viele rausgegangen sind, junge Leute, weil da gibt's diese ganz, ganz wirklich auch schlimmen, wirklich schlimmen Vergewaltigungsszene mit einem Bowlingpin.
Okay.
Da sind dann wirklich auch Leute, die sind geflüchtet. Also, aber ja.
Ja, okay, das kann ich
Aber
ja
bei Toxic Avenger
verstehen.
4 sind die reihenweise
Ja.
rausgegangen. Bei Aftersun, komischerweise, sind auch Leute gegangen. Ich verstehe es bis heute nicht, warum man
Okay.
Aftersun nicht malen kann, aber das Publikum fand den stinklangweilig. Also die kamen nicht zurecht mit ihrer
Ha.
Kindheitserinnerung und Erinnerung an Menschen, die man verloren hat und nicht wieder sieht und sowas. Aber
Ja.
was wir
Ja.
machen, genau. Nee, Nekromantik 2, ja, das ist halt. Es sind. Du, die hast halt auch gemerkt, so, die hatten ja schon 2 Filme gedreht und jetzt machen wir ein bisschen mehr. Guck mal, was man machen
Ja.
könnte.
Ja.
Wir müssen halt eine Fortsetzung, sollte Nekromantik kam halt so gut an, wir müssen ein Sequel drehen.
Ja,
Ja.
ich sag halt, der ist auch immer noch prima, das ist immer noch alles gut. Aber ich
Nee.
mochte den ersten einfach lieber.
Genau. Und jetzt.
Total okayer Film, aber
Jetzt.
ja. Ist auch das Ding, wenn der erste schon mal so ein Highlight war und schon mal so ein bisschen Grenzen gesprengt hat. Was willst du danach noch machen? Machst halt alles ein bisschen schicker.
Verweigerst dich halt der
Ja.
Grenzsprengung, wie bei Todesking. So ein bisschen.
Ja.
Und sprengst andere
Ne?
Grenzen.
Aber
Oh Gott.
ja,
Nee.
also Todesking ist ja nochmal ein anderes Ding, da können wir
Ja,
jetzt
genau.
eigentlich mal drüber
Die
reden.
Dramaturgie,
Ja.
das sagen sie auch im Audiokommentar dann. Der Franz Grünkirchen ist da jetzt Dramaturgeur und sowas, auch für Drehbücher und sagt so, würde ich halt nicht mehr so machen. Das geht ja gar nicht. 7 Episoden
Ja.
sind natürlich Geschichten ohne
Ja.
Zusammenhang quasi. Das ist ja eigentlich der Tod für jeden Film und für jede Handlung, Dramaturgie in den Filmen. Das merkst du auch.
Ja.
Diese Episoden schwanken so ein bisschen. Also es gibt bessere und schlechte, also wie bei jedem Episodenfilm. Deswegen gibt es halt immer diesen
Eben.
Gag, dass die zweite Episode bei so 3 Episoden von so einem Episodenfilm meistens die schlechtere ist, die mittlere. Hier schwankt das auch. Das geht ja hier los mit dem Fischmann.
Ja, der Fischmann, ich muss auch dazu sagen, ich hatte ja dir geschrieben, dass ich eigentlich dachte, ich hätte genau das gleiche Poster, aber damals, als ich mit meinem Bruder das Zimmer geteilt habe noch, weil mein Bruder großer Fisch- und Angler-Fan ist, war ich mir sicher, wir hätten das gleiche Poster. Mein Bruder sagt aber, nee, nur so ein ähnliches. Ich bin mir sicher, es war
Ja, das
dasselbe.
ist keine Sache.
Aber
Ja,
egal,
genau.
sowas.
Genau, also es
Fischposter.
geht um Selbstmord. Also jetzt kommt wirklich. Also es geht um 7 Tage und 7 verschiedene Arten von Selbstmord quasi, also und Mord.
Ja.
Genau, das sind halt 7 Geschichten. Dazwischen sieht man eine Leiche, die verwest.
Genau.
Also sie haben wirklich versucht, einen Zeitraffer, eine künstliche Leiche zum Verwesen zu bringen, dass halt die Tür angelockt sind. Man merkt, es ist ein bisschen real, weil die Haut ist so aus Erdbeerpudding und sowas, die halt dann leider nicht.
Hast du ein bisschen
Genau, dass die nicht
geblubber?
zerbricht und das ist halt verwest keine Leiche leider. Ich weiß jetzt leider, wie eine Leiche wirklich verwest. Ich habe
Ja.
es gesehen. Oh Gott. Danke, Marc
Ja.
Benecke.
Da sind wir dann beim Film, den er mit dem
Genau.
Mark Benecke
Genau,
gemacht
schweigt.
hat,
Machen wir
richtig?
nach dem Todesking
Ja.
kurz. Nee, aber genau,
Ja.
dazwischen halt diese Szenen und dann dieser wunderbare Soundtrack ist von Dr. Loren nochmal. den Hauptdarsteller aus Necromantic 1, der da auch den Soundtrack schon gemacht hat.
Ja.
Bei Necromantic 2 war
Ja.
es dann schon Mark Riedel, der nochmal diese Musik und ein paar andere. Also es sind immer, du merkst halt, dass der aus einem Freundeskreis kommt, voller Künstler, da hast du halt alles dabei. Da findest du halt immer einen, der
Ja klar, ist ja auch
Kamera macht,
praktisch.
Soundtrack macht, also Effekte. Effekte wurden hier vom Sammy und anderen, Huber oder sowas, aus Bayern gemacht, die dann auch beim Todesking 2 die Effekte gemacht haben und bei Schramm, glaube ich.
Was, Todesking 2?
Necromantic 2. die Effekte.
Todesking 2, das
Ja,
wäre mir
nee,
neu.
Necromantic 2 ist als Kopf, wo war ich,
Ja.
ja, die Effekte
Ja.
gemacht haben. Und dann sind wir halt, erstens halt ein Typ, der seinen Job kündigt und du siehst halt so, so ein paar Tage um dein Leben, bevor er sich das Leben nimmt und der steht auf Fische. Man sieht es halt da nicht, der steht auch wirklich da
Ja.
vom Berliner Aquarium, guckt in das Aquarium rein und sieht, wir sehen halt nur so ein schwarzes Ding da. Und dann geht halt seine
Ja.
Wohnung, da gibt es auch schon wieder diese Kamerafahrt, diese 360-Grad-Kamera drehen durch seine Wohnung. Und dann siehst du halt irgendwie so Ausschnitt aus seinem Leben. Also so mit also wirklich Timing und hinter der Kamera herrennen, dass das halt wirklich alles ohne Schnitt funktioniert. Also Kreativität hatten sie gehabt. Und dann wieder ein Penis im Wasser. Szene, die sich erinnert, so ein bisschen aussieht wie die aus Necromantic 1, wenn Rob in der Badewanne liegt mit der toten Katzenleiche, die wir noch verschwiegen haben. Die Katze ist nicht wirklich gestorben. Sie haben keine Katze in Necromantic 1 umgebracht. Das sieht man noch.
Nein, nein, das sieht man ja auch, dass das hinterher
Genau,
irgendwie so ein
genau.
Stofftier ist.
Aber auch da, so komisch, irgendwie standen die Leute in den 18, 19 Jahren, so Leute, Männer in der Badewanne zu filmen von oben herab. Ja,
Warum nicht?
der nimmt sich dann das Leben mit Geltabletten. Und dann Tag 2, was war denn? Tag 2 ist der Typ, der sich diesen Film ausleiht, in der Videothek.
Genau, der holt sich diesen geilen Nazi-Splatter-Film und sollte eigentlich gleich zu einem
Ja.
Geburtstag gehen und seine Freundin kommt nach Hause und dann schimpft sie mit ihm, warum er denn hier irgendwie zu Hause hockt und einen Film guckt, statt zum Geburtstag zu gehen und er schießt sie
Macht
und
Kunst.
ja.
Genau. Das Lustige ist, sie haben es wirklich in der legendären Berliner Videothek im Videodrom gedreht. Also der alten
Ja.
nicht.
Da ist auch noch ein Necromantik-Poster
Genau, das
und so
erste
Kram.
Necromantic-Poster stehen noch echte Filme. Auch das Außer-Atem-Cover war echt. Also von Godard-Film zum Action-Film machen ist eine Kunst. Zu Godard kommen wir am Samstag.
Ja?
Mittwoch
Okay.
ist der
Ja.
einzige Episode, die mit einem echten Schauspiel gedreht worden ist, weil er muss ja seinen Monolog halten.
Ja.
Und das haben sie mit.
Ja. Ich hatte gerade so ein bisschen Angst, dass ich verpennt habe, dass wir für Samstag einen Termin mit Godard-Film gemacht haben zum
Oh, das wäre.
Podcasten.
Oh,
Oh
nee,
Gott.
du. Da müsst.
Ich glaube, ich habe noch nie einen Godard-Film gesehen.
Ich mag Godard, aber ich weiß nicht, ob ich über ihn sprechen möchte. Ich glaube, das traue ich mir nicht zu. Also.
Das ist zu
Ja, das
deep.
ist genauso wie mit Oso. Das
Ja.
ist. Vielleicht so in 5 Jahren machen wir mal Godard und Oso Double Feature. Außer Atem und Tokyo
Ja.
Story. So.
Ja.
Da holen wir uns aber noch hier Daniel
Ja.
Dings da ninja dazu
Ja,
und
machen
dann wird das schon.
wir.
Genau, also der hält ja seinen
Ja.
Monolog über seine Freundin, die immer feucht wird und blutet und dann
Genau.
kommt dieser tolle Effekt, der nicht mehr funktioniert. Der auch damals schon nicht funktioniert hat, haben sie erzählt, weil das Zelluloid-Reiß halt quasi, die Spule geht halt außer Form. Der wichtigste Punkt, warum das alles ist,
Ja.
was los ist, erfahren wir gar nicht, sondern wir sehen nur diese, ich würde sie sagen, Gothic-Frau, also diese Frau in Schwarz da, diese Parkbank im Regen,
Ja.
gibt ihm die Waffe und dann erschießt er sich.
Ja.
Und
Also zuerst versucht sie ja ihn zu erschießen, aber das geht ja nicht los,
ja.
das Ding. Und dann nimmt er die Pistole und erschießt sich. Ja, ich
Ja.
finde das auch eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte,
Ja.
die er da erzählt, weil es ja immer darum geht, dass er mit seiner Freundin Sex hat und jedes Mal, wenn sie Sex haben, dann blutet sie sehr stark
Ja.
und er macht ihr da Vorwürfe für. Und ich denke, was bist du
Genau,
für ein
deswegen versucht sie ihn
Arschloch?
ja zu erschießen, aber es klappt halt nicht.
Ja,
Wir wissen ja nicht mal, was die
ja.
Auflösung ist. Das ist ja, du merkst halt, sie wollten wirklich anders machen. Sie
Ja.
machen ja wirklich hier Nouvelle Vague, sie nehmen quasi den Höhepunkt weg, sie nehmen alles weg, was eine Auflösung geben könnte. Die Kamera schwenkt weg beim Kopfschuss, das alles spielt zum Kopf, aber wir müssen uns das zusammenreimen.
Ja.
Donnerstag mit dieser wahnsinnigen, beeindruckenden Kamerafahrt über diese Selbstmordbrücke mit den gefälschten Namen.
Ja.
Also die Brücke ist
Ja.
wirklich eine Selbstmordbrücke in Bayern. Die haben sie dann nie gedreht, weil da hat man erzählt, ja, sind sie hingegangen, haben das festgestellt, ja, haben sie eine Episode dafür gedreht, haben dann falschen Namen hingeschrieben. Aber
Ja, funktioniert aber auch sehr gut und die Kamerafahrt ist tatsächlich sehr, sehr beeindruckend. Aber ja, du hast halt mitten im Film einfach so eine relativ lange Szene, wo
ja,
nichts passiert. Ja,
dramaturgisch halt
das ist ein
wirklich
Ding.
sehr
Ja.
mutig. Freitag ist auch nochmal sehr
Ja.
mutig.
Freitag, lass mich ja machen, denn das war, glaube ich, eine meiner liebsten Episoden. Da ist so eine Dame, die ist vielleicht nicht mehr so ganz jung und sie schaut aus dem Fenster und sieht dann in einer Wohnung so schräg gegenüber so einen geilen Typen, den sie offensichtlich super findet. Und der hat da aber so eine andere Liebschaft und sie ruft da, glaube ich, noch an. Ruft
Ja,
sie
sie
ihn
versucht
an?
ihn.
Ich weiß es gar nicht, wen
Sie
sie
geht zur
anruft.
Wohnung,
Sie versucht gleich, ihn
genau, geht zu seiner
anzurufen,
Wohnung,
ne?
versucht ihn anzurufen, also.
Ja, aber klappt halt alles nicht. Er hat sie noch so einen Kettenbrief, den ich sensationell fand. Hier die Bruderschaft des siebten Tags, wo es heißt, Gott hat die Erde und Himmel in 6 Tagen erschaffen und am siebten hat er sich selbst umgebracht. Lasst uns alle Selbstmord begehen. Und dann macht der Film aber so einen lustigen kleinen Kniff, dass sie sich nicht umbringt, sondern das
Ja.
Pärchen da schräg gegenüber sich umgebracht hat.
Genau.
Fand ich
Genau.
faszinierend.
Samstag haben wir die Godard-Hommage zu 11 Uhr nachts. Neben Found Footage. Und Bela B. geht es um eine Frau, die ihren Amoklauf filmt. Beim Konzert.
Ja.
Und Sonntag kann man eigentlich, weißt du nicht mehr beschreiben, was beschreiben muss, aber ich würde es beschreiben als Weltschmerz, was erlebt der Mann. Also es ist wirklich wahrscheinlich sehr
Ja.
realistische
Ja.
Depression, Weltschmerz.
Ja,
Also es ist sehr,
der kann halt einfach
es
nicht
ist
mehr.
wirklich sehr unangenehm noch zum Anschauen, immer noch, immer wieder. Genau. Und das ist ungefähr die Handlung
Ja.
von Tusken. Ihr habt es gemerkt, die Dramaturgie ist, jede Episode ist nicht
Nicht
da.
da.
Es greift halt wirklich nichts übereinander ein.
Ja.
Aber es ist halt ein mutiges
Ja.
Experiment, was sie gemacht haben. Und
Es ist
ja.
faszinierend.
Und man muss ja sagen, mein erster Berührungspunkt mit dem Todesking war das Logo damals in der Bravo als Abziehtattoo. Ist auch im Buch erwähnt. Ich hatte es auch, ja. Und deswegen kam das ja auch später immer so bekannt vor. Bis ich im Buch gelesen habe, dachte ich mir so, Scheiße, ja, ich hatte diese Bravo-Ausgabe auch mit diesem Bild. Jetzt weiß ich endlich, woher ich das kannte damals, bevor ich diesen Film sah. Weil dieses
Ja.
Logo ist halt vom Todesking ist
Okay.
halt sehr, sehr einprägsam, wenn ich das gesehen habe. Dieses Klettmännchen mit dieser Dreizeitkrone, was das Mädchen mag. Das ist der Todesking, der macht, dass Menschen nicht mehr leben wollen.
Ja.
Es, ja, ich habe es auch
Ja.
gesehen, du fandest der Todesking auch nicht so schlecht. Aber
Nee, ich find manche Episoden ganz, ganz
ja.
großartig und manche halt mehr so
Ja.
meh. Und insofern finde ich den insgesamt gut. Na, aber ja, der war auch ganz klar der falsche Film am
Ja,
falschen Tag.
definitiv.
Ich glaube, wenn ich den noch mal in der Laune gucke und weiß, was mich da erwartet, finde ich den
Ja,
wahrscheinlich besser.
also man sollte, wie gesagt, wir haben es immer, wenn ihr schlechte Laune habt oder so, schaut euch den bitte nicht an. Das ist kein erhaltender Film.
Ja.
Also sie saßen da wirklich zusammen, haben Geschichten geschrieben und sowas und wollten halt was anderes machen als eine Komödie. Also das komplette Gegenteil. Also so als Nachfolgerfilm, was man hat, Leute haben halt einen Erwartungsdruck am Rüssel, du hast jetzt einmal abgeliefert, was kommt als nächstes? Also das kennen wir als vier Musiker, das berühmt-berüchtigte zweite Album. Was machst du? Machst du denselben Scheiß wie beim ersten oder machst
Ja.
du was komplett anderes? Verweigerst du dich quasi deiner Fanbase und
Ja.
versuchst einen Weg zu gehen, der dir gefällt? Und das haben sie halt dann hier gemacht.
Ja.
Deswegen ist der Film halt auch quasi ohne Splatter-Effekte. Also bisschen ist drinne bei dem Amoklauf, aber auch dieser Kopfschuss, der blendet halt weg und dann schmeißt halt einer Eigelb mit Rotlebensmittelfarbe gegen diesen Engel, der es nicht mehr richtig trifft. Und halt diese Leiche, die zerfällt im Zeitraffer. Gesagt, interessant ist halt, dieser Typ ist ein echter Theaterschauspieler, der auch IKEA-Werbung irgendwann gemacht hat und sowas. Also der hat 50 Mark bekommen dafür. Um diesen Moment zu halten,
Wow.
genau.
Ja. Aber ganz kurz noch mal zu diesem, das sind so Episoden, wo irgendwie das Wichtigste fehlt, scheinbar. Es ist ja eigentlich immer nur ein Ende von der
Nie ein
Geschichte,
Anfang.
ne? Und
Also der
Bitte?
Anfang fehlt immer. Warum? Also quasi, wieso? Ja.
Ach so, ja. Genau, und das hat mich an einen Film erinnert von Sogo Ishii oder heutzutage Gakuryu Ishii, und zwar Dead End Run. Sind drei Kurzfilme, insgesamt geht das nur eine Stunde, und das ist immer wie ein Klimax von einem Film. Und du musst dir irgendwie selbst zusammenreimen, was ist eigentlich die Geschichte dazu? Wie kommen wir hier hin? Und ich fand das da ganz, ganz großartig, weil der halt auch einfach mal unterhaltsam ist. Das hier ist nicht unterhaltsam, aber ja, falls man auf sowas steht und da Bock drauf hat, kann ich den auch nur empfehlen. Der fliegt euch auch auf YouTube rum. Ja. Aber ja, wirkt hier, wie das halt so Filme an sich haben. Es sind 7 Episoden, manche sind besser, manche sind schlechter. Manche sind halt auch einfach nur dieses Alltagsding, und das findest du an manchen Tagen vielleicht total großartig, an manchen Tagen denkst du auch, ich habe auf diesen banalen Scheiß keinen
Ich
Bock.
hatte sogar einen Aufkleber von der Bruderschaft des 7 Tages. Der ist auf meinem alten Laptop, glaube ich, drauf. Mit Wegens Erbsensuppe.
Ja,
Naja, und Eisregen hatten
das
auch einen
ist
Song über
gut.
die Bruderschaft des 7 Tages, aber
Ach.
jede Metalband, die über Horror singt, hat irgendwann einen Song über Nekromantik, Todesking und sowas. Also du kommst da, es ist halt
Ja.
wirklich halt Popkultur. Ja?
Ist Eisregen eigentlich eine Band, die man noch gut finden darf, oder ist das auch so eine, die irgendwie Dreck am Stecken hat? Ich bin da gar nicht
Also
auf dem
ich habe das,
Laufenden.
also aktuell kann man sie noch gut finden. Ich meine, sie hatten schon immer problematische Texte,
Okay.
aber sie haben sich ja immer wieder
Ja.
distanziert von rechts und sowas. Also
Ja, okay.
mal abwarten. Also es ist mal.
Also nicht, ich meine nicht, dass ich die hören würde, aber ich kenne halt Leute, die die mögen, und
Also
das wäre ganz schön, wenn die ne, vertretbare Sachen
ja,
mögen.
also ich sag, ich habe die alten Sachen, über die man nicht mehr sprechen darf, sind mir auch zum Teil lieber als die neuen, aber es ist, sie haben halt Konzepte gemacht und irgendwie nicht treu geblieben, dass halt irgendwann das ein Album das letzte sein sollte, was sie damals in dem Booklet zum angekündigt haben, sondern durch den Erfolg immer weitermachen. Also ich muss jetzt auch erstmal googeln, ist Alexander Kascht immer noch so links und so gut drauf wie früher oder ist er jetzt auch schon abgedriftet? Man weiß es ja manchmal nicht, aber. Nee, aber.
Ja. Aber es gab zumindest
Nein.
keine großen
Nee,
Skandale,
das ist.
oder?
Das,
Ja, das
ja,
ist auch schon mal
das.
was. Mal eine Band, die keinen
Außer
Scheiß
das übliche
verzapft,
Beschlagnahmen von
anscheinend.
allem wegen Gewaltverherrlichung und so, also.
Ja, gut, das ist ja was, was ich vertreten kann, weil die hier irgendwie Gewaltkram
Ja.
machen. Also ist ja nicht so, dass die gewalttätig sind, sondern einfach nur, dass sie halt komische
Es
Texte haben.
gibt jetzt überall Texte, die über Horror-Themen singen.
Oder
Genau.
Artwork. Ja. Ja, nee, gibt auch auf Wikipedia keinen Eintrag, dass sie irgendwie Skandale gehabt hätten. Das
Ja.
ist doch schon mal
Als
was.
Thüringer Band ist das
Naja,
schon
dann
eine
ist ja gut.
Leistung.
Ja,
Ja,
also immerhin, immerhin.
genau. Nee, aber,
Naja, aber wollen wir mal zum zweitbesten Film
ich
kommen? Oder
wollte
hast du
noch,
noch was
ja
zu
genau,
Todesking?
gesagt, die Szene am Samstag hat ja auch Bela B. dabei, seine Gitarre, das ist gedreht worden,
Ja?
nachdem sich die Ärzte
Ach, stimmt
aufgelöst
ja.
hatten,
Ja.
zum ersten Mal.
Ja.
Also war ja dann eine Zeit, wo die Ärzte nicht da
Ja?
waren. Haben Leute vergessen, weil die kamen ja erst 92, 93 wieder mit Schrei nach Liebe.
Ja, da ist ja zwischendurch der Bassist ausgestiegen. Wie hieß der erste?
Ja, Sani,
Sani war es,
genau.
glaube
Dann
ich.
kam ja
Genau.
Rott.
Dann wie hieß der zu. Nee, da kam noch einer zwischendurch.
Ach du. Ich, so alt bin ich nicht. Hagen, genau.
Hagen. Incredible
Genau, Hagen,
Hagen.
genau.
Ja, der war auch irgendwie
Ja.
zwischendurch noch da. Ich weiß nicht, ob der vor der Auflösung da war. Nee, ich glaube, der
Nee.
war vorher da, und dann kam, genau, Sani war, glaube ich, die ersten ein, zwei
Dann
Alben
kam.
da, und dann kam Hagen und dann Pause und dann
Genau.
Rott.
Seitdem. Ja.
Wow.
Die Ärzte, ja, genau. Deswegen auch Freund von Butke halt,
Ja.
genau. Das ist auch diese Szene, die Godard-Hommage, also 11 Uhr nachts. Man sieht ja diese Selbstmörderin, wie sie diesem kleinen Mädchen ihren Abschiedsbrief quasi vorliest, oder dieses Gewäsch da, was. Das ist ein Hommage.
Ja, das
Genau,
Amokläufer
das ist eine
Gewäsch.
Hommage an 11 Uhr nachts, weil da am Anfang sitzt dann John Belmondo in seiner Badewanne und liest ein Mädchen im Matrosenanzug vor, das Valeskis in seiner späten Phase nur noch Licht gemalt hat.
Okay.
Also, ist halt ein bisschen interessant, genau. Sonst hast du halt beim Todeskind, genau, Schweinchen noch kurz. Warum ich jetzt Schweinchen.
Ach ja, das
Das
Schweinchen,
Schweinchen
ja.
ist ein Kurzfilm von Marc Benecke. Der hat auch schon in den 90ern
Ja.
Todeskind gesehen, hat zum Jörg Butka gesagt, ey, irgendwann müssen wir einen Film drehen, wo eine Verwesung richtig gezeigt wird. Und dann hat er
Ja.
Marc Benecke und Jörg Butka so weit genügt und hat dann gesagt, hier hast du Material, dreh doch mal was. Das war im Sommer 2019, also kurz vor Corona. 7 Tage lang in so einer Verwesungskammer 5 Schweinchen gefilmt, die verwesen. Das waren die
Ja.
härtesten 90 Minuten, die ich je im Kino erlebt habe. Eine ist aufgestanden, hat es ja
Ja.
vorher schon gesagt, also wer einen sensiblen Magen hat, sollte jetzt vielleicht rausgehen und sowas und sich ansehen kann. Eine ist dann aufgestanden, ist wirklich gegangen, also eine, die ich gesehen habe. Du siehst, Marc Benecke guckt mit, das erklärt das dann auch und ist voll begeistert, dass ich dann Maden und Schmeißfliegen dann so langsam bin. Und die
Ja,
Kamera
klar.
ist so nah dran, du siehst wie ein Viel. Von fünf, also fünf verschiedenen Verwesungsarten, also Leichen verwesen auch nicht gleich, sondern immer unterschiedlich. Und oh, also puh. Und danach war dann die Hafenszene aus der
Ja.
Kommandikanz nicht mehr so schlimm.
Ja,
Aber
ja,
ich meine, die sind natürlich in Tod gestorben, aber die wurden nicht für diese Dokumentation gestorben, sondern das
ja.
ist auch am Seminar gewesen, wo es halt um Verwesungskarte geht, weil es Marc Benecke ist Biologe und
Ja.
Forensiker, der berühmteste der deutschen Forensiker. Ich meine, der
Ja,
hat auch zum Beispiel Hitlerschädel
ja.
untersucht und hat da Sachen festgestellt. Der schreibt auch regelmäßig Bücher. Hat, du kennst ihn ja auch durch sein berühmtes Time is Up auf YouTube, was sehr,
Du, ich kenne den schon
genau,
sehr, sehr,
gut.
sehr lange, weil ich schon seit
Ja.
Jahren irgendwie seine
Ah, okay,
Radiosendung höre.
gut. Genau. Also,
Die gibt's nämlich als Podcast zum Download, die höre ich gern zum
ach, stimmt ja,
Einschlafen.
die höre ich ja früher auch immer gern gehört, genau. Genau, also
Ja.
Marc Benecke ist halt weltbekannt, ich schaff's nie irgendein Ticket, wenn er in der Nähe ist, weil der ist in Dessau, Halle, Leipzig immer wieder. Du niest einmal und alle Tickets sind ausverkauft. Und der verfüllt schon große Hallen, also. Der ist auch jedes Jahr beim WGT, hält da Vorträge und sowas, also berühmt, also.
Naja, der ist
Genau.
überall. Deswegen geht er auch manchen Leuten der aber auf den Sack. Ich verstehe es auch so ein
Ja.
bisschen.
Seine Ex-Frau Lydia Benecke ist auch nett. Die
Ja.
hat ja dieses WTF, wo ich ihr Gutkleid erstmal gesehen habe. Die ist auch Psychologin und erklärt dann auch viel. Also, aber wir brauchen halt solche Menschen. Er sagt, auch sein Time is up brauchen wir unbedingt. Also, es muss eigentlich noch viel, viel mehr Menschen sein. Und
Natürlich.
jeden Monat, TikTok liebt ihn auch dafür auch. Also, seine Videos dazu gehen viral auf TikTok. Die schneiden dann Clips da zusammen, seine Fakten sowas und geht
Ja.
viral auf TikTok. Finde ich super, dass die Jugendlichen auf TikTok sich für positive Dinge einsetzen. Und das,
Ja, es ist ja auch super. Ich finde das auch großartig, dass er das macht.
ja,
Also, ich meine, irgendwer mu
genau.
muss es ja mal machen. Also kann ich auch nur empfehlen. Aber wirklich, ich kann auch schon verstehen, dass ein paar Leute sagen, oh, der Typ ist überall, ich
Ja.
sehe die Fresse ständig, ich habe da keinen Bock mehr drauf.
Ja,
Kann
genau.
ich auch
Genau, der
ein
hat dann
bisschen
halt
verstehen.
Schweinchen gedreht und dann
Ja.
erfahren wir halt das
Ja.
Verwesungsgrad und dann das eine freut sich, oh, das eine Schweinchen ist nicht mehr, da ist nur noch das Rückgrat da und du siehst dann so, da filmt er die Kamera drauf, dieses, und du denkst so, oh. Und mir ging es den Tag ja wirklich nicht gut, das hatte ich am Discord geschrieben. Wir besprechen es vielleicht öffentlich,
Ach
was
ja.
da war.
Ja, es war
Genau.
nicht so schön. Kommt in unseren Discord, dann könnt ihr es
Genau.
lesen.
Genau. Kommt Discord Besuch, dann liest er diese schöne Geschichte dazu. Mir geht es wieder
Ja.
gut, ist alles ordnungsvoll. Nur der Tag und der Abend, da wird auch nie was kommen, hoffe ich. Also ich fahre auch demnächst erstmal wieder Ende November, Oktober mit der Bahn. Da passe ich auch auf, was ich esse. Also
Ja.
ich sage mir mal so, nach diesem Film, es fehlt nicht mehr viel. Ich werde jetzt sehr viel mehr vegane Produkte testen. Weil
Hervorragend.
jetzt wirklich, also wenn er, also diese toten Schweinchenaugen, die ich da schon angucken, also ich verstehe jetzt endlich Lisa Simpson. Es gibt ja diese Folge, wo du siehst, wie sie Vegetarier wird und was, also ich kann es verstehen,
Naja.
also es ist, was wir uns da im Körper so reinfetzen und sowas, also, und ich verstehe jetzt auch das Sprichwort, dass Maden ernähren sich vom Speck und sowas. Die nehmen mir hat das auch gesagt. So. Die war froh, dass es da keinen Großhandel gibt. Aber gut,
Ja.
genug zu Schweinchen. Ihr werdet ihn wahrscheinlich nie sehen können. Außer er erscheint irgendwann mal auf irgendeine DVD, Blu-ray als Bonusmaterial oder wird irgendwann online gestellt. Was bei dem Inhalt aber ziemlich fragwürdig ist.
Ja.
Oder ihr seht eine Dia-Vortrag von Jörg Butkleitner, dann zeigt euch der Film am Ende. Dann seid ihr auch die Glücklichen wie
Ja.
ich. Also, ihr seht auch bei Letterboxd und.
Und dann werdet ihr
Genau.
auch
Er
vegan.
sieht bei Letterboxd auch die Einträge dann, die Kritiken. Dann, einer hat mich dann auch gefunden, auch gleich geliked. Ich so,
Ja.
ja, der war auch da. Also du siehst halt auch immer so
Ja.
bestimmten Tagen siehst du dann Kritiken, wo er dann Jörg Butkleitner seine Vorträge hält und dann das zeigt, steigt das, genau. Und dann verwiesen wir jetzt mal ganz kurz zu Schramm und versetzen uns in das Gedächtnis eines
Ja.
Serienkillers. Der letzte Film von Jörg
Ja.
Butgereit, also letzte Spielfilm, den er gedreht hat. Genau.
Spielfilm, ja. Ja, wie gesagt, ich finde es den zweitbesten von den
Verstehe
vieren.
ich. Es war ja auch ein sehr ambitioniertes Werk. Es geht halt um Schramm, einen Serienkiller und was er so im Leben macht. Ist die Verweigerung vom typischen Hollywood-US-Serienkiller-Film, uns zu erklären, warum er es macht oder irgendwelche Polizisten, die den Serienkiller jagen. Weil das ist ja damals schon, 93, schon so oft erzählt worden. Nach dem Hype vom Schweigen der Lämmer war es ja vorbei. Da war ja, kam ja die ganze Masse an Serienkiller-Filmen und sowas und sowas. Also es geht mehr Richtung Henny Porté auf den Serienkiller, aber Schramm ist ungefähr, wir sehen halt Schramm als Taxifahrer und das war's. Und seine Gedankenwelt so ein bisschen und also sollte jetzt nicht erwarten, dass da Leute reihenweise getötet werden. Außer Zeugen Jehovas, aber die haben halt geklingelt, was Zeugen Jehovas halt so tun.
Ja, klinge halt
Ja.
nirgends. Ne?
Genau.
Ja,
Aber
ja, ja,
Schramm
ja.
geht halt auch, glaube ich, nur knapp eine Stunde oder so, Stunde 65 Minuten oder was war's? Ja.
65 Minuten, ja. Der fühlt sich aber auch trotzdem lang an. Also die fühlen sich alle
Ja.
lang an, auch wenn sie so, so kurz sind.
Durch die lange Einstellung und durch diese Langsamigkeit dieses Erzählens, was sie,
Ja, und eben dieses
ja.
Alltägliche.
Ich,
Ja, also
ja.
ich verstehe vollkommen, dass das fürs Konzept Sinn ergibt und dass das vollkommen passend ist. Aber wenn du da nicht in der Stimmung für bist, dann kann dir das den Film schon ein bisschen
Ja.
versauen.
Na,
Ja.
aber genau, Schramm hat ja auch so ein paar Szenen, die kontrovers sind, hat er am Sonntag auch gezeigt. Er hat eine Kritik gezeigt zur Premiere aus Wien, weil das ist der einzige Film, der in Wien auf der Biennale Premiere hatte. Da ist eine Kritikerin hat dann geschrieben, so, was für ein Machwerk, bla bla bla. Dann stand in Klammern so, Kritikerin hat den Saal verlassen, als sie Schramm mit Lippenstift auf diesen
Ah,
Penis da gemalt hat. Er fand es mutig,
das ist doch
dass sie dann trotzdem noch eine
schön.
Kritik geschrieben hat, obwohl sie den Film nicht dann geguckt hat und verpasst hat, was sie eigentlich da mit den Lippenstift dann noch gemacht hat.
Ja.
Uiuiuiui, ja. Genau. Wir haben wieder, ich weiß gar nicht, der Hauptdarsteller hat so einen wunderschönen Namen. Er hat auch mit seiner Band den Soundtrack
Ja.
gemacht und Monika M. quasi als seine Nachbarin und Prostituierte? Callgirl? Ich würde mal sagen, ja, Callgirl schon, weiß sie.
Ja,
Die zu
Prostituierte.
merkwürdigen Fetischveranstaltungen kommt und dann
Ja.
wahrscheinlich auch nicht überlebt, also wir wissen es nicht. Er ist tot,
Wir
weil
wissen
wir
es
sehen ja
nicht.
quasi sein Leben in der Rückblende, weil er stürzt ja beim Überstreichen seiner Wohnung, weil er die Zeugen Jehovas umgebracht hat, und stürzt dann quasi und erinnert sich an sein Leben, zieht quasi nochmal kurz an ihm vorbei, die letzten Momente. Und erinnert sich dann an
Ja.
Monika, seine Nachbarin, auf die er wirklich, ich glaube, in sie war er wirklich verliebt. Also auf sie stand er. Für sie hatte sie irgendwie Gefühle, weil er hat sie auch nicht umgebracht. Er
Ja.
hat sie zwar be
Ja, wobei er, also er hat's ja stark
Ja.
beschimpft dann auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Also das war schon so ein bisschen, hey.
Aber er hat sie abgeholt in seine Wohnung genommen. Sie haben einen Kaffee
Ja,
getrunken und hat er
ja.
den Bill Cosby-Move gemacht. Weil den anderen Move darf man leider nicht sagen, ohne dass irgendwelche Anwälte kommen, einen verklagen. Ihr wisst, wen wir meinen.
Ja.
Und dann hat er von ihr Fotos gemacht. Dann gibt es halt auch wieder diese Kamerafahrten, wo sie in dieser Wohnung Gerüste aufgebaut haben, selbst konstruiert haben, Kameras angehangen haben und dann sie da drüber fahren lassen haben. Das ist das, also man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man nicht Hollywood kennt und nicht mit irgendwelchen Krans und Konstruktionen, dass die das wirklich alles selber gebaut haben, auch. Und dann diese
Ja.
Kamerafahrt wieder über ihn drüber, hinter den Koffer und wieder zurück, wie er trainiert und dann nackt durch seine Wohnung läuft, so. Das ist halt alles wirklich selbst gebaut mit Konstrukten, mit Stangen und sowas. Und das sieht man auch im Making-of, also das Making-of, also dazu lohnt sich wirklich ein Making-of, weil dann seht ihr auch so ein bisschen diese Aufnahmen auch. Diese Autofahrt, der ist ja wirklich gefahren und diese Kamera, wie sich das alles dreht und durch diese Schnitte und Überblendung und sowas, also wie er mit ihr diese Kamera fährt, das musste sie ja ein paar Mal drehen, das hat ja beim ersten Mal da nicht so geklappt. Also, ja, Schramm ist halt, ja, das ist halt, da lief ja auch auf Vox damals.
Ja,
Aber er
okay.
wollte dann nur zensiert, aber dann halt mit schwarzen Balken über ein paar bestimmte Szenen.
Ja gut. Geht ja
Und
noch.
du, diese Augenszene dann, diese, wo er sich da im Kopf dann so rumspielt.
Also mit dem Kopf fand ich nicht so schlimm, das war eher witzig, aber diese Augenszene. Also der Film macht ja schon lustige Body-Horror-Sachen, weil wir ja nie so richtig wissen, was jetzt eigentlich Fantasie ist und oder Wahn eher. Der ist ja offensichtlich nicht ganz bei Sinn. Und was jetzt real passiert. Das heißt, irgendwann drückt er sich an der Stirn rum und der geht halt auf und dann ist da das Hirn, was rauskommt. Oder er hat ja irgendwie diese komische Sexpuppe, die nur ja, Brüste und eine Vagina sind. Und da hat er ja später diese Vision, dass das irgendwie lebt und die Vagina eigentlich Zähne hat und was ziemlich grotesk aussieht, so ein bisschen Cronenberg-mäßig. Ja, da ist viel abgefahrenes Zeug bei, was ihn auf jeden Fall schon mal ein bisschen unterhaltsamer
Sein
macht.
Bein auch.
Ach ja, das Bein, da dachte ich auch erst so, hat der jetzt ein falsches Bein oder was ist da los? Nee, der hat einfach komische
Ja.
Fantasien, dass er kein Bein mehr hat.
Genau, das.
Ganz, ganz
Ja, das.
merkwürdig. Aber ja, da ist halt viel, dass wir nicht genau wissen, was da passiert. Was aber eben dazu passt, er ist ein Serienmörder, der offensichtlich psychische
Genau.
Probleme hat.
Into the Mind of a
Ne?
Serial Killer ist, glaube ich, der englische Untertitel des Films.
Ja, richtig,
Perfekt, wir sind
richtig.
halt wirklich in seiner Gedankenwelt. Also, die
Ja.
wirklich aus seiner Sicht wirklich nur komplett zu Ende gedacht, aus seiner Sicht erzählt und wir werden halt nie wirklich erfahren, was wir sehen halt Monika ist, also ich weiß nicht, wie sie Figur ist, sie heißt halt, glaube ich, nicht Monika in dem Film. Ich glaube, war schon Teil oder was? Wie hieß sie denn? Marianne,
Marianne.
genau. Was mit ihr wirklich ist auf dieser Fetischparty beim zweiten Mal mit diesem Nazi-Fetisch-Typen da, was das genau ist.
Ja, das
Ja.
weiß man
Wird
nicht.
sie es überleben, wird sie
Ja.
es nicht überleben? Hätte er sie retten können, wäre er nicht tot in seiner Wohnung.
Tja,
Ja.
wir wissen es nicht, denn es ist ja seine Geschichte,
Genau.
nicht ihre, und er ist dann
Genau.
tot. Ja.
Es ist, ja, es war,
Ja, es ist
ja, es ist
interessant.
im Haus der verstorbenen Mutter von Manfred Udenski gedreht worden. Deswegen konnten sie das schon viel zerstören. Das Lustige ist, der Hauptdarsteller konnte den Zeugen Jehovas die Kehle nicht durchschneiden. Deswegen musste ein Körperdouble dafür
Okay.
her, ist ein Armdouble. Deswegen ist hier so ein bisschen komisch gedreht und er war das nicht.
Okay.
Sie haben es versucht, der hat es nicht hinbekommen, er konnte es nicht.
Okay. Hat er zu viel
Ja,
Probleme gehabt,
genau.
Leute umzubringen. Ja, beste Voraussetzung, Serienmörder zu spielen.
Genau,
Ja.
ja.
Ja, ich glaube, die schlimmste Szene im ganzen Film ist aber wahrscheinlich, wie er sich halt erst mit dem Lippenstift den Punkt auf dem Pimmel malt und dann ein paar Nägel durchhaut. Also durch die Vorhaut, nicht durch den
Genau, das
Penis.
ist halt schmerzhaft. Also,
Ja. Was halt sensationell ist, dass du ja vorher siehst, wie er mit dem blutigen Schlüpper trainiert. Na, und das denkst du so, warum hat er da Blut am Schlüpper? Na, und dann siehst du halt so, ah, nein,
genau.
tu's nicht.
Mein Lieblingsbild
Ah.
ist, was ich auch Twitter als Header habe, ist, wenn er und Monika dann wirklich fertig einfach auf diesem Sofa sitzen für diesen kurzen Moment, wo du halt merkst, dass beide einfach durch sind und sie
Ja.
haben sich wahrscheinlich nie gesucht, aber haben sich gefunden und sind einfach durch. Durch mit der Welt, durch mit allem und sitzen da und genießen gerade seit langer Zeit wahrscheinlich Momente innigen Stille und Zufriedenheit. So.
Ja, nur dass er schon wieder den Plan hat, ihr Drogen unterzujubeln, damit er Dinge
Genau,
mit ihr tun kann.
dann filmt und steigt und fotografiert für seine Privatsammlung. Aber er bringt es nicht um wie die anderen aus seiner Sammlung, aus den Fotos, ja.
Ja. Ja, er mag
Ja.
sie halt doch irgendwie, ne? Auch wenn er sie
Ja.
als Hure beschimpft. Ja.
Ja. Man merkt halt vielleicht auch, dass sie da die Probleme hatten mit Nekromantik 2 zur selben Zeit. So, das ist ein bisschen beeinflusst und dass sie halt, deswegen ist doch wahrscheinlich kürzer, als sie es wahrscheinlich wollten. Weil diese ganze Trubel drum, ja.
Kann gut sein. Ja.
Aber ja, es ist halt dann, damit hat er dann quasi so gesagt, und tschüss, jetzt reicht's mir, ich mach keine Filme mehr. Ich wollte jetzt auf Anruf von Hollywood und er kam halt nicht. Kam halt dann noch von Martin Walz, quasi der Ex-Freund, damalige Freund von Beatrice M. Und dann hier wirst du nicht die Effekte für Quantum des Grauens machen. Ich habe die Dokumente gesehen, ich habe gesehen, was ihr machen könnt. Hat sehr viel Geld dafür bekommen, konnte alle seine Freunde bezahlen endlich mal und hat dann halt und dann wurden die Effekte größtenteils rausgeschnitten aus dem Film. Bis vor ein paar Wochen, weil dann halt weniger Synchron in den USA zum ersten Mal in 4K auf UHD den Director's Cut von Quantum des Grauens mit. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich weiß aber, es sind ein paar mehr Effektszenen auf jeden Fall drin in dem Film. Und ein bisschen mehr Handlung.
Na, immerhin.
weil Kondom des Grauens ist ja halt auch ein legendärer Comic von Ralf König. Der Comic ist sehr wunderbar. Der ist sehr filmisch. Der Film ist im Vergleich aber zum Comic sehr harmlos, also. Der Comic hat mehr sehr expliziten homosexuellen Sex, also.
Ja, ist ja normal, dass Comics in
Ja.
der Regel viel mehr
Genau.
können und
Genau.
dürfen als
Und
Realfilme.
was auch noch so eine Schramm ist ja auch so, auch wieder so ein Kultfolding, auch diese Gummipuppe halt, also, man merkt halt, diese Gummipuppe ist halt echt, die gibt es halt wirklich auch im Sexshop gekauft worden, also, Frauen
Ja, klar,
reduziert auf
klar.
das, was für den Mann, weißt du, Brüste und Vagina, mehr brauchst du halt wahrscheinlich nicht, also, als
Ja.
rotgeiler Typ, der nichts abbekommt.
Naja, er bekommt ja seine Leichen ab,
Ja.
ne? Also.
Ja, Nekrophilie werden wir irgendwie nie los, war hier
Ja.
so.
Ne,
Außer im
ne.
Todesking, da gab es keinen Sexgleichen.
Ja, gut, aber da wollten sie auch alle nur sterben.
Ja, aber ja, es ist halt, Schramm ist halt aber auch so dieser Film, wo man sagen muss, also, den muss man wirklich ein paar Mal sehen, der wächst auch am einen mit, also so ein bisschen. Also,
Das kann ich mir gut vorstellen,
das
ja.
erste Mal haben mich die Kamerafahrten nur weggeblasen und dann so nach und nach merkst du halt, wie gesagt, dieses körperliche Horror, der ist halt, der wächst halt doch an mehr und mehr, dieser innerliche Horror, bis du halt merkst, das ist wirklich seine
Ja.
Gedanken mit. Also wir sind komplett wirklich in ihm gefasst, wir sind mit ihm von der Leiter gestürzt und sind jetzt wirklich in diesem, was auch immer das ist, gefangen und erleben nochmal die letzten Momente, die zu diesem Tod geführt haben.
Ja, also es ist auf jeden Fall der
Genau.
professionellste Film. Das sieht am besten aus, der funktioniert am besten. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass der dann auch, gerade weil halt nicht linear erzählt ist und viel damit spielt, was jetzt real ist und was nicht real ist, garantiert ist der besser, wenn du ihn mehrmals guckst.
35 mm Plo
Na,
abgedreht,
also.
also falls es euch interessiert. Also Technoaspekt ist halt
Ja.
fast 35 mm.
Ja,
Ja.
der sieht schon gut aus.
Ja.
Und die Effekte sind halt gut. Ne? Also selbst das Body-Horror-Kram, du siehst halt klar, es ist ein Effekt, aber funktioniert wunderbar. Also, nee, gutes Ding. Also da war ich jetzt zum Schluss dann doch fast ein bisschen überrascht, wie gut der dann noch ist. Also ich finde halt immer noch der erste Nekromantik den besten. Aber ja, bei dem hier kann ich mir gut vorstellen, wenn ich den noch zwei, dreimal gucke. Und bei dem hier hätte ich auch tatsächlich Bock drauf, den irgendwann nochmal zu gucken. Dass der besser wird.
Nur nicht im japanischen Kino.
Ja gut, im japanischen Kino hast du dann wieder ne, irgendwelche Wölkchen, die da
Ja, ist,
rumfliegen.
beim ersten Nekromantik fehlt auch die Slasher-Szene komplett, die ist da rausgeschnitten. Ja. Und halt der Penis ist halt zensiert,
Nervig.
die Penis sind immer zensiert im Japanischen, also ja. Der
Ja.
weiß auch nicht, warum sie diese Slasher-Szene aus dem ersten Teil rausgeschnitten haben. Das Ding, da fehlt ja.
Absurd.
Der Mann, der
Ja.
schwer atmet.
Keine Ahnung.
Ja,
Keine
genau.
Ahnung. Naja.
Aber ja, das.
Ja, oh,
Genau.
nee, Schramm, Schramm,
Genau.
prima. Schramm, Schramm.
Schramm, wie gesagt, vielleicht merkt ihr es auch nicht, Schramm ist halt auch sehr schwer zu besprechen und zu beschreiben, also weil
Ja, der ist halt schon sehr interessant.
sehr interessant, ja, genau. Viele.
Ja, aber ich mochte tatsächlich ganz gern so dieses Verhältnis zwischen den beiden. Auch wenn er sie nach dieser ersten Runde bei den alten Faschisten da abholt, hast du ja diese Szene, wie sie im Auto fahren. Das sieht auch ganz
Diese
fantastisch aus.
Kamerafahrten, das ist dieses Autofahrt.
Genau. Ja.
Also du merkst
Ja.
halt, dass sie immer was Neues machen wollten und immer so ein bisschen kreativer sein wollten.
Genau. Auch wie sein Training gefilmt ist, dass da die Kamera so über ihn rüberfährt, ne, so im Kreis. Ist alles für so ein Indie-Film ist das
Ansonsten
super.
hast du solche
Also.
wahnwitzigen 360-Grad-Kamerafahrten eigentlich nur bei hier Dingsbums versus wie ist er denn? Verdammt, ich habe seinen Namen vergessen. Der ist ja von Versus und Atsumi und der steht. Ja,
Wie hieß
genau.
er?
Ihr wisst genau, ich meine, ich vergesse.
Was
Genau, Kitamura,
Kitamura?
genau. Kitamura, genau. Der macht auch solche gerne 360 Grad vertikal Kamerafahrten und sowas. Also da hast du ja auch bei Atsumi, da steht sie einfach da. Oder hier bei
Ja.
The Doorman hast du auch mal im Finale nochmal gehabt, dass da die Kamera auch einfach über Ruby Rose einfach mal 360 Grad vertikal um sie gedreht. Also, das sind halt Sachen, die man sonst aus nur solchen Filmen kennt. Also, Man weiß halt, wenn die anderen japanischen Firmen, so Tsukamoto hat ja auch solche wahnwitzigen Kamerafahrten gerne, also wenn ich da bei
Ja,
Iron Man's
ja.
Tetsu 2 denke, wenn da die Kamera freidreht und dann
Ja,
der
aber
Glasfassade da lang fährt und sowas und ja,
das Ding ist aber, Tetsu 2 hat ein fettes
ja,
Budget.
stimmt.
Ne, das war ja ein richtig fettes Ding. Da hat eben ja ein dickes Studio, ich weiß nicht mehr genau, was es war, vielleicht Toho. Die haben ihm ja einen Lebenszeitvertrag angeboten damals. Ne? Das war ja gerade noch das Ende der Bubble-Zeit. Das heißt, alle hatten zu viel Kohle und haben damit rumgeschmissen und haben sie ihn mit zugeschissen, also für seine Verhältnisse. Und das war, glaube ich, dann auch der Film mit dem größten Budget, das er je hatte. Ne? Also insofern, Tetsuo 2 mit dem hier vergleichen ist
Ja
echt
gut,
unfair.
aber so rein optisch, so die Kamerafahrten, also so wilde Kamerafahrten sieht man halt
Ja.
leider nur noch viel zu viel selten. Also es ist halt, die Leute.
Dabei ist es halt heutzutage eigentlich
Ja,
viel
mit deinem
leichter.
iPhone hast du und deinem Selfie-Stick und sowas, bisschen stabilisieren dran und dann kannst du doch
Ja.
frei dich bewegen. Du siehst ja gleich, was du drehst und wie gut das aussieht oder nicht. Und
Ja.
ich meine, du kannst den
Ja.
4K
Na,
24 Bilder pro
also.
Sekunde drehen, hast halt also, das ist ungefähr dasselbe Feeling wie 35 mm, also.
Ja. Na, also du kannst schon heutzutage so, so viel Kram machen. Da muss ich auch wieder zu Tsukamoto. Das Making-of zum dritten Tetsuo war es, glaube ich, dem Bullet Man, wo sie mal gezeigt haben, wie er eine Kamerafahrt macht. Nämlich sitzt er da mit seiner kleinen Kamera, ne, der hat ja eher so ein, was ist das, wie eine Fotokamera, so ein Spiegelreflex, ne, und sitzt in einem Rollstuhl und lässt sich damit schieben. Ne, so macht er halt eine
Ja.
Kamerafahrt.
Wenn
Ach,
es funktioniert
schön.
und du passt, klappt, das ist wunderbar, ja. Ja,
Klar.
diese digitalen
Klar.
Spielreflexkameras haben ja auch super Objektive zum Teil mit, trainieren ja auch alle YouTuber und sowas, Filme, also
Ja,
ja.
natürlich.
Genau.
Natürlich.
Ja.
Klar, das funktioniert wunderbar. Also da kriegst du
Ja.
gute Bilder mit. Und ein Rollstuhl, der fährt halt auf dem Boden, der hat halt keine Schienen, aber trotzdem kriegst du ein relativ stabiles Bild.
Genau.
Warum nicht?
Und hier bei
Ne,
SRAM haben sie
funktioniert
halt
schon.
Kameras oben dran und haben gehofft, dass es gut wird.
Ja.
Weil sie haben halt nicht testen, also sie haben so Testen gemacht, aber
Ja, kannst es ja
ja,
nicht direkt anschauen.
haben halt gehofft, gedreht, haben vorher
Ja.
ein paar Mal geprobt, also ist ja alles durchgeprobt, wann er sich wie bewegt, was er mit ihr machen muss und so und schneiden soll und Kleidung offen sie dann schiebt und so und dass das alles so drauf ist, dass die Kamera dann quasi an der Decke an diesem Gerüst da mit Seilzug dann wirklich so langsam über das Sofa gezogen wird. Also es ist halt beeindruckend, dass man mit wenig Geld und einfach ein Erfindungsreichtum und hoffen, dass nichts kaputt geht und beschädigt wird und hält, wie man es vorhat, gemacht wird. Ist ja auch. Also, man muss sich ja vorstellen, bei Necromantic, bei Todesking, über die Brücke, das ist mit Gerüsten, mit Schienen und Seilzug, die haben da Seilzüge drüber gespannt, die haben das getestet, erst wollten sie von links nach rechts, nehmen. Nee, das geht nicht, dann haben die halt quasi so ein Gerüstkonvention gemacht, dass die links und rechts die Kamera an so einer Stange drauf ist, deswegen sieht es aus, als ob die so ein bisschen springt, weil der dann so hochgehoben wird. Also müsst ihr euch vorstellen, die Kamera bei dieser Brückenszene geht da so los vom Boden. Und springt dann so quasi so, als ob jemand auf diese Brücke springt und fährt dann drüber. Es ist mit Gerüststangen. Und die Kamera in der Mitte dran, eine teure, so 16 mm Schmalbildkamera hängt da dran und die drehen das und so haben es mit 16 Bildern pro Sekunde gedreht, dass es halt so ein bisschen langsamer wird und nicht mehr so viel wackelt. Und einfach mal so drüber gezogen, also getestet. Also, das macht heute keiner mehr. Also, das ist ja wahnsinnig.
Ja, aber sieht halt geil
Ja.
aus. Na, also insofern. Ach ja. Ja,
Ja.
schon gut. Jörg hat schon was Gutes da gemacht. Ich bin auch so ein bisschen erstaunt, dass er eigentlich seitdem halt nichts mehr so richtig an Filmen zumindest gemacht hat. Also klar, Dokus, Kurzfilme, irgendwie hier durch die Nacht mit irgendwas, ne, hat er ja
Ja.
gedreht. Aber halt keine Filme mehr, ich
Nur
bin
noch mal bei
erstaunt.
Jim Angst, weil dann Andreas Masche gesagt hat, ja, mit dir kriegen wir mehr Geld zusammen im Crowdfunding. Was auch funktioniert hat, er musste halt doch so einen Kurzfilm drehen über das
Ja.
Final Girl, über häuslichen Missbrauch. Ja.
Ja.
Ein Mädchen, was über Hamster viele Vorträge hält. Ja.
Cool.
Aber sonst, ja, der macht halt wirklich viel
Okay.
Theater und Hörspiele, also. Theater dann meistens
Ja, aber
in Düsseldorf.
Ne?
Weil die Leute, seine Fans sind halt jetzt in Positionen, die ihn dann besetzen können.
Ja, es ist irgendwie so ein bisschen schade. Ich hätte nichts gegen mehr Jörg.
Ja, aber wenn du halt von der Zensur geplagt bist und dann hast du wahrscheinlich nur die Angst im Kopf schwebt, dass vielleicht doch nochmal irgendwas kommen könnte und dich der nächste Film wieder erwischt, wenn ihr Bock habt, gehst du halt lieber zum Theater, wo die Kunst da ist und die keiner sagen kann, hier ist
Ja.
nicht, also wenn das Theaterstück nicht.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht auch was zu sagen hat, was jetzt nichts mit exzessiver Gewalt oder Nekrophilie zu tun hat. Also, jetzt so eine Mutmaßung, aber.
Ein Monsterfilm könnt ihr mal machen, also, ist ja gut. Ist ja ein
Ja.
riesengroßer Godzilla-Fan.
Ja, ich sehe hier gerade, dass auf dem japanischen Amazon sein Buch Japan, die Monsterinsel gerade 65%
Gut,
reduziert
das
ist.
ist.
Und ich bin in Versuchung, das zu
Ich habe es
kaufen.
hier mit Originalautogramm von ihm. Also, es ist ein
Ja,
wunderbarer
ja.
Führer durch alle Godzilla-Filme und sowas, noch ein paar andere japanische Monsterfilme. Es geht, glaube ich, bis
Ja.
Godzilla vs. King Kong. Das ist aktuellste, also
Ja.
das ist aktuellste Ausgabe. Es ist
Ja.
wunderbar. Es sind auch, also auch Leute, die du jetzt in den Film gesehen hast, schreiben auch so ein paar Artikel mit dazu und sowas und auch andere Gastkommentare zu Filmen und Erlebnissen. Ist halt wirklich interessant, weil er geht dann die Filme durch, chronologisch von Godzilla, Hintergrundinformationen, so ein bisschen Meinung, auf die Sachen, die Godzilla noch auftaucht und sowas und noch andere japanische Monsterfilme. Also ich kenne nichts im deutschsprachigen Raum, was so gut das Monsterfilm-Genre erklärt aus Japan wie das Buch.
Ja, dann habe ich es jetzt einfach
Genau.
bestellt, so.
Ja, ist nur ein bisschen, ist ein kleines, dünnes Buch. Es ist halt, man braucht ein bisschen näher. Also ich, Leute so mit schlechten Augen müssen das ein bisschen näher im Kopf halten, aber es ist halt,
Ja.
geht schon.
Aber es ist relativ
Ja,
dick.
es ist wirklich ziemlich dickig.
Irgendwas
Ja.
400 Seiten oder was
Es ist
dort
halt auch
stand,
zu
also.
jedem Buchbild ist auch ein Poster drin zum Film und sowas und Erklärung und durch Erstveröffentlichung, DVD-Veröffentlichung, deutscher Titel, andere Titel, alle Schauspieler aufgelistet und sowas. Interviews sind auch mit dabei zum Teil mit Fanzinemacher
Cool.
und
Ja, ich bin
ja, es lohnt
gespannt.
sich. Also wie gesagt, neben nicht jugendfrei, auch das Buch lohnt sich. Er hat auch noch mal so ein anderes Buch vor ein paar Jahren rausgebracht, besonders wertlos. Da sind so seine ganzen Filmrezensionen, die er so über Jahrzehnte geschrieben hat, gesammelt drin und sowas. Für
Ah.
Online-Zeitungen und Zeitungen, die er gemacht hat, für Satan. Ist auch interessant, lohnt sich auch, also. Weil er
Ja,
macht ja auch sowas, er
cool,
schreibt ja auch
cool.
noch Kritiken und sowas für Filme und sowas, also. Für evangelischen Pressedienst und sowas, also. Warum nicht?
Ja. Weil er ein
Nee,
guter
er ist
Christ
aus der
ist,
Kirche
ne?
ausgetreten. Nachdem
Gute
er war ja
Entscheidung.
eine Kommunion. Damit er seine Super 8 Kamera bekommt, dann ist er ausgetreten. Den
Ah,
Brief, den sein
ein guter
Pfarrer
Junge.
geschrieben hat, könnt ihr auch in seinem Buch lesen. Also ja, genau.
Sehr gut.
Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch, oder?
Ich denke,
Genau.
wir sind durch.
Also dann.
Interessante Filme, vielleicht nicht für jeden, aber auf jeden Fall
Genau.
sehenswert, wenn man es
Genau, dann
verträgt.
denkt dran, hört lieber keinen schlechten Deutschrap, sondern seid wie Bela B. und hört Nekromantik, dann versteht ihr auch den Waveball von mir morgen.
Ja. Gut, dann war es eine Freude. Wir sehen uns nicht am Samstag, um Godard zu besprechen.
Nee, glaube ich
Und
nicht.
dann bis zum nächsten
Ciao.
Mal.